Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Das war eine wilde zweite Halbzeit in Nürnberg.
Aber hey, immerhin haben wir uns einen Punkt erkämpft.
Die erste Hälfte war aber ziemliche Grütze.
Ja, aber Jamil Siebert ist zurück.
Und Daniel Thun verlängert seinen Vertrag.
Wir vertilgen drei hier im Weckler.
Nehmen am offiziellen Fanmarsch zum Stadion teil.
Und frieren uns dann da ganz schön den Arsch ab.
Hoch damit und raus mit ihnen. Und fertig ist die Fortuna Infanterie.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder heute mit Erkältungstormerin, der Stimme, der gute alte Thorsten. Und zu dieser 62. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß begrüße ich niemand Geringeres als...
Der Andi. Ich bin wie ein in einen Tunnel fahrender Zug. Manchmal zu laut, manchmal etwas rauschend, aber trotzdem immer für euch da.
Genau. Ihr kennt das von manchen Auswärtsspielen. Wir sind im Zug. Lustigerweise sind wir aber gerade noch auf der Hinfahrt. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie hoch die Fortuna heute in Nürnberg gewonnen hat. Ob nur 5:0 wie letztes Jahr oder doch vielleicht 7 oder 8:0. Ich denke, das ist die nicht überzogene, realistische Erwartungshaltung, die man heute haben kann.
Ja, ich denke, dadurch, dass wir mit Daniel Thun verlängert haben, wo wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen werden, ist jetzt endgültig jeder Knoten geplatzt, der platzen konnte. Der Bock ist umgestoßen, die Kuh ist vom Eis und der Knipser hat geknipst.
Genau. Ich knipse jetzt hier mal eine Dose auf und da wir heute logischerweise im selben Zug sitzen, obwohl es sehr lustig wäre, wenn wir in unterschiedlichen Zügen das gerade aufnehmen würden.
Ja, remote.
Aber wir wissen ja alle, wie das mit dem Internet in der Deutschen Bahn ist. Und ja, trotzdem darfst du mich was fragen.
Thorsten, was trinken wir denn heute?
Ja, also was trinke ich? Ich trinke das, was du auch trinkst. Und das kommt jetzt nicht weiter überraschend, wenn wir die letzte Woche betrachten. Denn heute gibt es Recherchen und Archiv. Bob's Berry, den dritten, aber in unserer Reihenfolge zweiten Drink, weil ich letzte Woche Justus Jungle noch nicht hatte. Inzwischen habe ich ihn aber erstanden, den gibt's dann nächste Woche zum Spiel gegen Braunschweig. Ja, und wir probieren also die rote Beeren.
Ja, 1% rote Beeren sind immerhin drin, laut der Zutatenliste. Es gibt 0,5% rote Johannisbeere, dann 0,5% Holunderbeere.
Ja, ich glaube, wenn man eine Beere auf der Dose abbildet, dann gilt das als 1%.
Ja, das stimmt.
Darum,
ja,
also, cheers. So, cheers, wir probieren. Tja.
Also ich bin nicht begeistert, ehrlich gesagt.
Nee, ich war ja auch schon von Peter's Punch nicht sehr begeistert.
Es ist halt wässrig irgendwie, ne?
Es ist sehr wässrig. Bei Peter's Punch war ja das Problem, dass Melone und Pfirsich einfach nicht zusammenpassen. Hier haben wir so ein bisschen sehr, sehr undefinierbares Fruchtaroma. Aber vor allem Wasser.
Ja.
Ich meine, positiv auch hier, der Zuckergehalt ist nicht so immens riesig. Ich glaube, es sind 3,8 Gramm.
Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr spendieren dürfen für den Geschmack.
Und diverse Vitamine, weshalb das Ganze ja auch als Vitamindrink firmiert, als die drei Fragezeichen Vitamindrink.
Ja.
Vitamin C und Niacin und ja.
Alles. Toll.
Ja, also eine lustige Idee beim Rewe, aber geschmacklich echt noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Hast du die Rätsel gemacht, die man mit dem QR-Code auf der Dose...
Ach, oh nee, selbstverständlich nicht. Ist das wie bei der Pizza damals, wo man während der Backzeit das Rätsel lösen konnte?
Also ich habe es auch noch nicht gemacht, aber es gibt einen QR-Code auf der Dose und unter der Dose befindet sich ein 6-stelliger Geheimcode.
Das ist der Moment, in dem er den Drink über den Laptop kippte und den Podcast abbrach. Weil er nachguckte unter der Dose.
Nein. Unter der Dose ist nicht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern auch ein Code und den kann man wohl eingeben und dann werden super schwierige Rätsel. Also falls wir auf der Rückfahrt Langeweile haben, können wir ein paar Rätsel lösen.
Ja, ein Wahnsinn alles. Ob wir die Dosen allerdings auf der Rückfahrt noch haben, das ist ja die andere Frage.
Ich packe meine unter den Sitz, dann habe ich sie für die Rückfahrt.
So ist recht. Andi, widme.
Ja, sehr, sehr gerne.
Oh, da habe ich ihn auf den falschen Fuß.
Nee, überhaupt gar nicht. Also die 62 ist ja umgekehrt eine 26.
Ja.
Ihr wisst, ich springe in meinen Widmungen wild hin und her.
Mhm.
Und deswegen gibt es heute eine Nummer 26 und nicht irgendeine Nummer 26, sondern eine Nummer 26, die
es in sich hat.
Warte mal, ich muss das andere Tab gerade öffnen. Das hier, da ist die richtige Aufstellung.
Ja, auf keinen Fall auf den falschen Fuß erwischt.
Nein, ich habe mehrere Tabs zu dieser Person geöffnet, weil ich ja mehrere Daten habe.
Ach so.
Aber wir beginnen
unser Leben analysieren.
Im Jahr 2003, 2004, wo dieser Mensch bei Bayer Leverkusen seine Karriere startete.
Ja, das tut mir leid.
Er ging dann weiter nach Energie Cottbus.
Oha.
Um dann über die TuS Koblenz bei der Fortuna zu landen im Jahr 2007 und 2008. Dort spielte er 2 Jahre mit eben jener Rücknummer 26, wechselte dann zum Erzrivalen Union Berlin.
Also, das mit Bayer Leverkusen passt nicht rein, ansonsten ist es irgendwie so gefühlt die Karriere von Christian Beek, aber
nee,
ist es nicht. Nein, nein.
Wenn ich jetzt, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vereine, die er nach Union Berlin hatte, aufzähle, dann könntest du zumindest geografisch in die Nähe kommen. Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Mersin Itmanyurdu, Ankaraspor, Boluspor, Elazığspor, Bergama Belediyespor, İnegölspor und Eyüpspor.
Mit der 26.
Ja. Er war Mittelstürmer.
Auch das. Also offenkundig ja türkische Wurzel.
Ja.
Ach, es ist Kenan Şahin.
Und es ist.
Ja.
Kenan Şahin.
Da habe ich gerade noch die Kurve gekriegt. Also im letzten Moment vor der Enthüllung. Ich möchte sagen, der Andi hat mir gerade das Bild gezeigt. Ich möchte aber sagen, ich habe es vor.
Das ist richtig, des genau.
Ja, ich musste gerade erraten.
Ich musste noch mit meiner Hand den Namen abdecken.
Ja. Ja, Kenan Şahin. Schwieriger Typ. Auch nach allem, was man damals so aus der Mannschaft gehört hat. So. Ach der so. Größte Assi von allen. Da hatten wir damals ganz gute Kontakte da rein. Das weiß ich noch. Ja, grundsätzlich talentiert, typischer Spieler, der aus seinem Talent nicht all das rausgeholt hat, was man vielleicht rausholen sollte. So viel kann man, glaube ich, dazu sagen.
Ja. 24 Spiele für die Fortuna gemacht, 5 Tore, 2 Vorlagen. Keine brillante Karriere, zumindest bei uns hat.
Ich weiß, dass wir mal in Sandhausen 0-2 verloren haben und da hatten wir zig Torchancen in der ersten Halbzeit und die hat Kenan Şahin alle verballert. Und dann haben wir in der zweiten 0-2 verloren.
Man fühlt sich so manchmal auch an die heutige Zeit erinnert.
Naja, wir haben keinen so unsympathischen Spieler.
Nee, das stimmt.
Wie aber so heute in der
Chanceverballer näher. Aber
ja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber ja, keine gute Phase. Ich meine, er kam nochmal mit Union Berlin zurück bei einem Spiel und ist da auch tendenziell negativ aufgefallen, so mit Provokationen und solchen Dingen. Wirklich kein Spieler, an den ich eine positive Erinnerung habe. Und Kenan, wo immer du uns auch hörst, bleib da.
Ja. Wer auch da geblieben ist, um mal diese Schweineüberleitung hier zu nutzen, ist Daniel Thun. Denn der hat...
Nee, also vielleicht vorher noch Steilpässe.
Ach so, da hatten wir doch eben gesagt, dass wir eigentlich gar nichts haben mit Steilpässe. Sei denn, nee, du hast
ich hab die so verstanden, dass, als hättest du Steilpässe.
Ich hab den... Ja, okay. Also, wir haben eine Mail bekommen in der Zwischenzeit. Ja,
dafür spiele ich jetzt auch kein Jingle ein.
Nee, genau. Das ist auch nicht wert. Und wir haben eine Mail von Martin bekommen, der uns zum einen die Information gab, dass...
Also natürlich Justus, ist die Mail von Martin das wert. Ja.
Ja, natürlich. Martin, danke für deine Mail. Lass uns den Tag erhält wie einen Stern in einer dunklen...
Und du musst auch dazu sagen, welcher Martin, denn wir haben zu viele Martins.
Martin D. Das ist nicht Podcast Martin.
Nein, der nicht.
Martin D.
Aus Zürich?
Oder Hamburg? Nee. Schwierig. Hat er jetzt nicht dazu geschrieben in dem Moment.
Ah ja.
Aber er wusste, dass es Justus im Jungle ist mit Orange und Passionsfrucht. Und passend zu den 3 Fragezeichen hat er auch deine These zur Dreierkette hinterfragt, beziehungsweise gesagt, er wäre hin und her gerissen. Auf der einen Seite könne man das machen, aber ist vielleicht auch nicht eingespielt. Also alle die Argumente, die wir ja auch schon mal gebracht haben. Und dann hat er dich insbesondere, weil ich war nicht da, gelobt für die Zusammenfassung und Analyse der Jahreshauptversammlung. Und ja, diese Thematik, dass wir als Fortuna Düsseldorf angewiesen sind darauf, dass wir einen Transferüberschuss erzielen, um uns refinanzieren zu können, das ist, glaube ich, nicht überall so transparent gewesen in der Vergangenheit. Und gerade darüber hat er sich sehr gefreut. Das sollte mal bei deutlich mehr Fans positioniert werden, haben wir ja dann gemacht.
Ja, ganz genau. Also danke Martin dafür. Ich glaube, mehr hatten wir dann nicht. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis. Also wenn ihr zu den Steilpässen kommen möchtet, der leichteste Weg ist, uns eine E-Mail zu schreiben. kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Das Weiß fälschlicherweise mit 2 S, aber so funktionieren E-Mail-Adressen normal.
Es gibt auch schwierigere Wege, aber die verraten euch ich.
Naja, ihr geht einfach auf unsere Adresse und dann habt ihr letztendlich alle Plattformen zur Auswahl und auf den meisten kann man in irgendeiner Form auch kommunizieren.
So ist es.
Ja, kommuniziert wurde diese Woche dann eben die von dir angesprochene Vertragsverlängerung für Daniel Thun. Vertrag wurde bis 2028 verlängert. mit mehr Klauseln, als wir Finger in den Händen haben, habe ich den Eindruck.
Gemeinsam oder jeder für sich?
Womöglich gemeinsam.
Okay.
Es ist natürlich heutzutage auch so üblich, aber vielleicht erstmal zum Vertrag selber, bevor wir vielleicht das große Ganze betrachten. Also überraschend, dass in dem Fall die Laufzeit bekannt gegeben wird, was ja Fortuna ansonsten bei Spielern nicht mehr macht.
Sehr auffällig. Sommer 2028, es ist schon eine Weile, möchte man fast sagen. Ne?
Genau. Also. Und vor allem der Boulevard tat sich damit hervor, alle Details zu kennen.
Oh.
Ja, die Bild-Zeitung, glaube ich, vermeldete 35.000 bekommt er im Monat.
Aha.
Jetzt beginnen wir nämlich die Neiddebatte hier.
Oh, so viel?
Ja, es war's.
Das ist ja
für so wenig Punkte.
Das ist ja mehr, als ich verdiene. Und das ist so, ich verdiene schon sehr viel.
Ja, so viel, Andi, für das, was du leistest.
Freue ich mich jeden Tag.
Ja. Und der Betrag kann aber wohl bis zu 50.000 am Ende der Vertragslaufzeit ansteigen.
Also ist dann ja fast die Hälfte von dem, was Klaus Allofs im Monat verdient.
Ja, ja, ja.
Also im Jahr dann. Schwierig.
Und das ist also die eine Information. Okay. Und die andere betrifft wohl die Klauseln. Die Klauseln können also nicht beliebig gezogen werden, sondern man sagt, dass wohl zu bestimmten Zeitfenstern, zum Beispiel am Saisonende, jetzt nicht während der Saison, also aktuell kann er nicht einfach eine Klausel ziehen und den Verein verlassen. Je nachdem, bei welcher Ligazugehörigkeit, also sollte Fortuna nächsten Sommer aufsteigen.
Dann kann er nicht gehen.
Kann er nicht gehen.
Das ist schon mal gut.
Wenn wir aber nicht aufsteigen in der zweiten Liga bleiben, dann kann er wohl für 2 Millionen gehen.
Mhm.
Und in späteren Jahren, je nach Ligazugehörigkeit, kann dieser Betrag auf bis 5 Millionen anwachsen. Also in der ersten Liga, ne, nach Klassenerhalt, dann möchte er gehen. Dann muss wohl jemand 5 Millionen bezahlen, um ihn aus dem Vertrag herauszubekommen.
Okay.
Also so viel sozusagen zu den Formalia des Ganzen.
Ja, wie finden wir das denn jetzt, Thorsten? Die RP hat ja eine ihrer beliebten Klickstrecken gemacht. So gespalten sind die Fans von Fortuna Düsseldorf zur Vertragsverlängerung. Und ich sehe dich an und du wirkst nicht gespalten. Du wirkst sehr, sehr in dir ruhend und einheitlich.
Naja, also gehe jetzt mal davon aus, dass viele Leute diesen Podcast hier regelmäßig hören. Und ich denke, da hat man schon mitbekommen, dass wir grundsätzlich mit der Arbeit von Daniel schon sehr zufrieden sind. Grundsätzlich. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht im Detail manchmal Dinge kritischer betrachtet. Aber ich glaube, es ist lange her, dass wir eine Konstellation, also wenn wir wirklich das große Ganze betrachten. Wir hatten selten so eine Konstellation, dass die handelnden Personen sowohl in der sportlichen Leitung als auch Vorstand, als auch eben Trainer, Co-Trainer, der Staff, wie man immer so schön sagt, dass die eigentlich gefühlt so stark und harmonisch an einem Strang gezogen haben. Ich erinnere nur an die Zeit mit Uwe Klein in den Konstellationen und mit Lutz Pfannenstiel, mit Friedhelm Funkel, was da in der letzten Zeit, in den Erstliga-Jahren, dann auch hinter den Kulissen am Rumoren war, was da gegeneinander gearbeitet wurde, das ist aktuell überhaupt nicht der Fall. Und Daniel Thun hat jetzt in fast 3 Jahren eigentlich lange Zeit oder konstant immer nachgewiesen, dass er uns weiterhelfen kann, dass er uns nach vorne bringen kann. Klar, er hat uns natürlich auch an einem relativ tiefen Punkt übernommen. Aber er hat uns in den letzten Jahren eigentlich immer ein Stück weit nach vorne geführt. Natürlich ist er jetzt nicht der weltbeste Trainer, wobei man sagen können, selbst Pep Guardiola hat zuletzt, glaube ich, 5 Niederlagen in Folge gehabt. Das kommt schon mal vor, so etwas. So, natürlich gibt es Dinge, die man anders betrachten kann. Ich finde es manchmal schwierig, wenn Leute sich online hinstellen und meinen, das alles so viel besser wissen zu müssen als ein Profitrainer, der das beruflich macht. Also wir haben ja auch Gedanken dazu und wir äußern auch mal Vorschläge oder sonst was. Ich würde mich aber persönlich nie hinstellen und sagen, das hat er so falsch gemacht und das weiß ich viel besser. Weißt du?
Das stimmt.
Das finde ich schwierig. Da ist ein bisschen Hochmut dabei, ehrlicherweise. Wenn man sich, ne, wenn man immer meint, ja, das ist ein Fehler, dass er das mit der Taktik nicht macht und so. Wenn wir das sagen, dass wir vielleicht mal eine andere taktische Herangehensweise uns wünschen, dann ist es genau das, dann ist es ein Wunsch, weil wir der Meinung sind, wir sind etwas zu vorhersehbar. Aber die Entscheidung dafür, also ich würde mir niemals zutrauen, dass es komplett falsch ist. Wir wissen ja nicht, wie es gelaufen wäre gegen Paderborn beispielsweise.
Ja, es ist ja dieses hinterher weiß man immer mehr, ne? Also zu sagen, ja, die Einwechslung von Vermey war zu spät. Ja, weiß ich nicht, ob der jetzt 3 Tore geschossen hätte, wenn er 10 Minuten früher gekommen wäre. Vielleicht.
Genau.
Vielleicht aber auch nicht. Und jetzt ist natürlich die große Diskussion auch, kommt diese Verlängerung zur Unzeit? Wir sind in einer veritablen Krise, zumindest in einer Ergebniskrise spielerisch, vielleicht sogar auch ein bisschen.
Wir wissen halt wir wissen nicht,
wie wir heute spielen. Ist, ne? Vielleicht ja, genau. Noch mehr, vielleicht aber auch wieder etwas weniger.
Nochmal einen anderen Blickwinkel, glaube ich aber nicht, dass sich unsere Meinung durch das Spiel heute ändern wird.
Nein.
Aber ein guter Punkt.
Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass die Daniel Thun hat in der letzten PK ja auch erwähnt, dass die seit dem vergangenen Sommer miteinander sprechen, weil natürlich ein Vertragsauslauf kommt nicht ganz überraschend. Und man ist seit längerem in Gesprächen miteinander und das ist dann halt jetzt verkündet worden. Ich finde es auch richtig, das jetzt zu verkünden, auch wenn es, wie gesagt, einzelne Stimmen gibt, die dann den Untergang des Abendlandes herbeischwören, weil wir mit diesem Trainer verlängern zu dieser Zeit.
Ja, du musst ja mal den Gedanken fortführen. Okay, jetzt sagen wir würden den Leuten folgen, die sagen, zu diesem Zeitpunkt können wir das nicht machen. Was passiert denn dann? Wenn du öffentlich verkündest, wir warten jetzt bis zur Winterpause, dann geht in den Medien die Diskussion aber sowas von los.
Ja.
Oh, Misstrauen auf Fortuna-Seite, man vertraut Daniel Thun möglicherweise nicht mehr. Du bringst also Unruhe rein, auf der einen Seite. Und genau das symbolisierst du ja auch dem Trainer. Ne? Dass du sagst, ja, eigentlich sind wir von dir überzeugt, aber gerade ist scheiße. Und wir lassen uns sozusagen von so ein, zwei Ergebnissen gerade komplett von unserer Meinung abbringen. Das ist ja genau die Art und Weise, wie Vereine wie Schalke und der HSV die ganze Zeit agieren und deshalb nachhaltig nicht erfolgreich sind, weil du immer beim ersten Gegenwind alles umwirfst.
Genau.
Wenn du aber grundsätzlich überzeugt bist, dann musst du das halt eben auch durchziehen jetzt. Ne? Und ja, es gibt Leute, die sagen, ach, er ist taktisch nicht flexibel genug und sonst was. Aber nochmal, Leute, glaubt nicht, dass ihr das alles besser wisst. Ihr seid keine Fußballtrainer, ihr seht Spieler nicht im Training, ihr unterhaltet euch nicht mit den Spielern. Ihr wisst nicht, was die Mannschaft dem Trainer auch sagt, nach dem Motto, oh, weiß ich nicht, Systemänderung ist es vielleicht nicht. Ne? Man kann sich das wünschen, man kann das als Vorschlag äußern, wie wir das auch tun.
Ja.
Aber die Qualität des Trainers in Frage zu stellen, nur weil er das nicht hinbekommt oder weil er die wichtigen Spiele nicht gewinnt, ja, außer das Hinspiel in der Relegationsspiel oder das
Spiel nicht gereicht
gegen Hannover oder ähnliche Sachen. Ne? Wir haben auch gegen den Tabellenführer unentschieden gespielt. Wir werden jetzt natürlich alle sagen, ja, es war alles glücklich, es ist alles glücklich.
Es sagen halt auch immer alle, ja, guck doch nach Freiburg, guck nach Heidenheim, so toll, wie sie sich das aufgebaut haben. Ja, die haben halt an ihren Trainern festgehalten über Jahre. Freiburg ist mit Streich in die zweite Liga abgestiegen und wieder aufgestiegen. Frank Schmidt wackelt auch, würde ich behaupten, aktuell in Heidenheim eher nicht. Obwohl und
er hat miserable die letzten 5-6 Spiele praktisch auch alle verloren. Und deshalb wird trotzdem nicht seine Qualität als Trainer komplett in Frage gestellt. Aber man hat so dieses Selbstzerstörerische irgendwie, ganz viele Fußballfans haben das in sich. 3 Spiele läuft nichts, alles doof. Ja, jetzt muss man auch mal über den Trainer nachdenken. Nein, muss man nicht.
Ja.
Wenn man grundsätzlich seit 2 Jahren überzeugt ist, dann kann man einfach diese Dinge auch einmal einfach so belassen. Und die andere Frage ist da, nochmal das Gedankenmodell. Nicht nur das Gedankenmodell, was wäre, wenn man die Vertragsverlängerung jetzt nicht gemacht hätte. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt den Trainer entlassen würden? So, was gibt denn der Trainermarkt gerade her? Und wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird oder dass man eine gerade funktionierende Konstellation kaputt macht und es schlechter wird?
Beispiel, HSV hat doch gerade jemanden entlassen.
Beispiel Uwe Rösler. So, Uwe Rösler grundsätzlich kein schlechter Trainer, aber es hat mit Sicherheit nicht so gut funktioniert unter ihm wie in den besseren Zeiten unter Friedhelm Funkel.
Ja.
Also er mag dann der Wunschkandidat von Lutz Pfannenstiel damals gewesen sein, etc. Uwe Kleins Rolle in dieser Zeit ist generell sehr kritisch zu hinterfragen, aus vielen, vielen Gründen. Und ich finde, wenn man Klaus Allofs kritisch sieht, dann muss man auf jeden Fall gerade in der Anfangszeit, wo Allofs das erste Jahr mit Uwe Klein zusammengearbeitet hat, immer wieder den Namen Uwe Klein sprechen. Aber wir sprechen heute nicht über ihn. Irgendwann müssen wir das mal tun und was da alles so schiefgelaufen ist. Da ist ja auch jetzt noch mal ein bisschen was rausgekommen.
Ja.
Aber ich warne einfach nur vor diesem Risiko, solche Konstellationen, die grundsätzlich funktionieren und sich als erfolgreich erwiesen haben, beim ersten Gegenwind aufzubrechen. Und ich sehe jetzt auch nicht, welche Alternative auf dem Markt sind. Nein, Steffen Baumgart wohl nicht. Also, ja. Und will man das ernsthaft? Ist das dann der Plan?
Also, als er damals,
von Kramer eigentlich,
als Steffen Baumgart damals von, wo hat er aufgehört? In Paderborn, ne? Und ist dann nach Köln gegangen, so. Als er bei Paderborn aufgehört hat, und wir waren ja damals auch auf der Suche parallel zum 1. FC Köln, da hätte ich mir Steffen Baumgart tatsächlich gewünscht, weil ich ihn damals als Paderborner Trainer, fand ich ihn ziemlich gut mit dem, was er da aus den vorhandenen Mitteln gemacht hat.
Ja, da hat das Abgekulte noch nicht so...
Genau, so. Und dieses ganze Abgekulte mit, ich habe hier meine Schiebermütze mit der 72 drauf und ich, also ich lass mich mit, ich gucke mit meinem Familienhund Fußball und Tralafitti und, ah, nee. Also, da hat er ein bisschen verloren. inwiefern das jetzt die HSV-Zeit jetzt für oder gegen seine Qualität als Fußballtrainer spricht, egal. Aber damals hätte ich mich zum Beispiel gefreut, ihn zu haben.
Ja, aber grundsätzlich gibt der Markt halt gar nicht so viel her. Der HSV hat auch noch keinen Nachfolger bisher gefunden. Aber Bruno Labbadia ist ja...
Bruno Labbadia.
Oh. Heißer Kandidat. Aber das ist ja, man muss ja dann auch weiterdenken. So, was bedeutet denn das dann, ne? Und klar, du kannst dann immer über Jens Langecke diskutieren, aber ist Jens Langecke jetzt schon so weit oder ist Jens Langecke im Moment noch genau an der richtigen, am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Und all diese Fragen haben halt die Verantwortlichen beantwortet und übrigens nicht nur der Vorstand und die sportliche Leitung dort, sondern auch der Aufsichtsrat.
Richtig.
Und maßt ihr euch wirklich an zu sagen, all diese Leute, die teilweise sehr viel Erfahrung im Fußballgeschäft haben, haben keine Ahnung, machen das falsch, aber ihr zu Hause, ihr wisst es besser. So, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig, sich da dann immer hinzustellen. Ich finde, da sind wir wieder bei unserer positiven Kompetenzvermutung. Da muss man dann auch mal the benefit of a doubt geben. Und wenn man das Gefühl hat, das passt intern, der macht es richtig, der erreicht die Mannschaft. Ja, der hat vielleicht auch mal taktische Fehler gemacht, natürlich. Darum ist er auch Trainer bei Fortuna Düsseldorf und nicht bei Real Madrid. Ja. Aber grundsätzlich passt das. Und dann dürfen wir uns auch mal von 4-5 Niederlagen nicht aus der Bahn werfen lassen.
Und wir wissen ja alle, was heute passieren wird, nämlich
wir gewinnen ein Spiel. Und sind Zweiter. So einfach ist das. Ja. Ganz genau. Na, nee, das ist ja noch das Spiel. Karlsruhe könnte auch. Ja,
Karlsruhe HSV, ja, egal. Egal.
Ja, ist das überhaupt eine gute Idee, mit dem ICE hin und zurück an einem Tag nach Nürnberg zu fahren? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, ja.
Es hat überraschend gut geklappt bisher, möchte ich behaupten.
Wir machen das jetzt zum zweiten Mal. Nach letzter Saison haben wir es auch schon so an einem Tag gemacht. Und, nee, oder sogar zum dritten Mal.
Also diesmal auf jeden Fall ohne Schneesturm.
Diesmal ohne Schneesturm. Aber klappt ganz gut. Also, das ist wirklich eine der zuverlässigeren Bahnverbindungen, kann man schon sagen, ne?
Ja, der Sprinter, wobei jetzt sitzen wir sind, ne, full disclosure. Wir sitzen gerade auf dem Rückweg nach dem Spiel.
Man merkt, dass meine Stimme zwischen dem ersten Teil und dem zweiten und dem Spiel gelitten hat. Glücklicherweise meine Laune halbwegs nicht. Die ist eben unentschieden gleich geblieben.
Ja, wir sitzen also im Zug und jetzt nicht im Sprinter. Im Hinweg sind wir mit dem Sprinter gefahren und es funktioniert aber tatsächlich echt gut. Nürnberg ist gut zu erreichen.
Ist das so, dass es nicht der Sprinter ist?
Ja, wir fahren über Limburg und sowas alles.
Ernsthaft?
Ja.
Ach du liebe Zeit.
Ja, hör mal. Wer hat die Reise denn gebucht?
Ja, ich weiß auch nicht. Ja, hat auf jeden Fall gut geklappt. Auch so der ganze Kram am Bahnhof. Da gab es ja viel Orga von der örtlichen bajoranischen Polizei. Ein Sonderzug wurde bereitgestellt, den wir durch den Hintereingang vor den Leuten schon betreten konnten.
Ja, wir konnten uns reinsneaken, weil wir haben ja unsere Koffer zur Kofferaufbewahrungsstelle abgegeben und sind dann ja quasi ein bisschen weg vom Pulk unterwegs gewesen. Man wollte uns erst nicht auf den Bahnsteig lassen, aber dann haben wir den Geheimweg gezeigt bekommen. Konnten uns mit dem geheimen Handzeichen der Freimaurer
erkenntlich machen
und sind dann auf dem Bahnsteig gelandet. Da stand ein kompletter Zug, in den wir einsteigen konnten. Der war komplett leer und wenige Sekunden, nachdem wir dann drin waren, gab es dann auch für den Rest der Menschen die Freigabe und sie durften sich zu uns setzen.
Ja, wo wir eben schon am Full Disclosure waren, das war für uns das erste Mal in Nürnberg im Gästeblock.
Ja.
Ich war zum 5. Mal insgesamt in Nürnberg, wenn ich das richtig sehe, aber tatsächlich noch nie im Gästeblock. Und der Weg, sag ich mal, von der Messe ist ja ganz schön, also
zieht sich ein bisschen.
Ich bin auch faul, klar, aber ganz schön weit.
Aber man kommt am Schwimmbad vorbei, das ist sehr, sehr schön. Ja, beheiztes Schwimmbad.
Und wir durften am Fanmarsch teilnehmen, den die Nürnberger Polizei tatsächlich geleitet hat mit einem Fahrzeug und ja, doch reichlich Beamten, ne? Wie das.
Ja, vorneweg ein paar berittene PolizistInnen. Und man wurde auch an der Seite begleitet. Es fühlte sich so ein bisschen, St. Martinszug an, ne? Vorne reitet einer vorher, dahinter sind ein paar Leute laufen und singen auch. Und es wurden keine Laternen, es gab keine Fackeln. Aber sonst war es wie St. Martin.
Ich war bei der Europameisterschaft ja beim Fanmarsch der Ukraine gegen die Slowakei in Düsseldorf.
War wahrscheinlich ähnlich spektakulär.
Da war ein bisschen mehr los, möchte ich an der Stelle sagen. Da war ein bisschen mehr los. Aber ich glaube, das war auch jetzt nicht so als Fanmarsch auch da geplant von den Gruppierungen. Und also waren schon ein paar Leute, so ist nicht, aber...
Ja, ich glaube, die Polizei hat das einfach so firmiert. Irgendwie muss man das Kind ja mal nennen.
Nee, ist richtig. Und am Stadion angekommen, das ja, ich sage jetzt mal, auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat, das Max-Morlock-Stadion.
Ja, wer meine Insta-Story gesehen hat, ich weiß nicht, ob du es auch gepostet hast, die Treppenaufgänge zu den Oberrängen wurden mit waghalsigen Stahlrohrkonstruktionen abgestützt. Aber, das war ganz wichtig, das wurde vorher von Nürnberger Seite aus verkündet, es
besteht keinerlei Sicherheitsbedenken.
Immer gut, wenn man seine Treppen mit Stahlkonstruktion abstützen muss. Ich denke auch, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Aber keinen Grund zur Sorge.
Das war aber nicht das Einzige, was kaputt war.
Alles marode.
Meine Güte.
Wirklich alles marode.
Das, denn die das Scanner DM 2006-Schild auch komplett ausgeblichen.
Ja, da sind sie wie in Kaiserslautern noch sehr stolz drauf. Das wird auch nicht weggemacht. Aber die Scanner waren kaputt und ja, man hat es so, also man hat es gelöst, indem die Karten Schock eingerissen wurden. Ja. Für Sammler schlimm, aber wer das von früher kennt, früher war das halt so, ne? So wurde halt eine Karte markiert als benutzt.
Ja, also sie haben ja immerhin keine Ecke abgerissen oder sowas. Nein, ne? Das passiert auch manchmal.
Und dann durfte man rein, man muss aber ein bisschen warten. Das war schon ein bisschen nervig, ist aber am Ende alles gut gegangen. 2500 Fortuninnen in Nürnberg,
ja.
Gar nicht so schlecht. Also da war aber, glaube ich, auch viel so Christkindlmarkt, Wochenend.
Es waren viele Menschen, die man jetzt nicht immer sieht, sagen wir es mal so.
Ja, wir haben schon festgestellt, uns reizt der Christkindlmarkt nicht, denn ich sag jetzt mal ganz blöd, hast du einen Weihnachtsmarkt gesehen, hast du alle gesehen? Also nein, der ist schon was Besonderes, aber mir ist das persönlich zu viel und zu voll. Ich mag
steht dein so Weihnachtsbaum schon?
Weihnachtsbaum. Humbug, möchte ich sagen. Humbug.
Ja, meiner steht schon.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ich weiß, du hast auch ein Bild von deiner
Ach ja, stimmt. Das ist ja eine perfekte Überleitung.
Ja, denn, das ist wunderbar. Anis-Wurst am Baum, aber wir haben sogar jeder drei Stück gekriegt, denn so läuft das in Nürnberg.
Ja.
Und die haben wir vertilgt. Die sogenannte Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Ja, da gab es drei im Weckler, weil das muss ich, glaube ich, für die meisten Leute auch auf Hochdeutsch übersetzen. Drei Nürnberger Bratwürstchen im kastenförmigen Brötchen. Oder eben drei im Weckler. Mit G, mit 2G.
Weckler.
Also, ja, wie Lothar Matthäus es ja halt sagen würde. Ne?
Ja.
Im Brötchen.
Ja.
Und da bin ich immer ein bisschen zwiespältig, was das Thema betrifft. Denn ich bin kein Fan von Nürnberger Würstchen. Ne? Also ich mag weder die kleinen Würstchen, also rein von der Größe her finde ich das toll. Klar, man kriegt drei Stück, das kommt dann aufs Gleiche hinaus. Aber ich mag auch so diese Konsistenz nicht. Dieses eher weiche, etwas grobe innen drin. Es ist nicht meins. Da ist auch Kümmel drin, glaube ich.
Immer. Fun Fact, in unserem Kühlschrank ist immer so ein Paket Bio-Nürnberger Würstchen, diese Mini-Würstchen, weil unsere Kinder die gerne essen.
Ja, deine Kinder gehen auf ganz, ganz, ganz schlimme Abwege, auf die sie sich da bewegen. Aber was man sagen kann, wirklich gut, immer im Frankenland, auch ja. In Fürth, die Kastenbrötchen, so wie ich sie nenne, weil die so eckig sind. Aber die, finde ich, haben immer den Sweet Spot eines Brötchens zwischen Knusprigkeit und nicht bröselig. Also ich finde ganz wichtig, dass Brötchen nicht bröselig sind und also trotzdem einer gewissen Weichheit dabei.
Ja, aber auch das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon, sie sind zu glatt. Oh, ja, die brauchen einen Schnitt.
Du isst ja auch Boomerbrötchen. Also deine müssen zerbröseln beim Anschneiden. Und dann kommt wahrscheinlich Servelatwurst bei dir drauf.
Oder Reichwurst.
Oder
Teewurst.
Irgendwas in das Peak oder so. Ne?
Corned Beef.
Ja, ja, das ihr hört es. Er redet sich im Kopf und Kragen. Also Boomer Andi mit seinen Bröselbrötchen und Corned Beef. Das ist alles nix für mich. Und naja, also das Brötchen hat es ein bisschen rausgerissen. Aber die Nürnberger bringt es halt jetzt auch nicht aufs höchste Level. So dass ich am Ende bei der 3 von 5 Kartoffeln.
Lang. Okay, ja, ja.
Ja, das ist schon okay, ist jetzt mehr so mein persönlicher Geschmack. Das war jetzt nicht miserabel zubereitet. Dir war es jetzt nicht heiß genug, glaube
genau,
ich, hast du gesagt.
Genau, das ist.
Aber, ja, kann man drüber diskutieren. Sie waren aber nicht kalt. Also, das ist schon korrekt. Zumindest eins nicht. Ich habe dir nämlich das Kalte gegeben. Nein, sowas nicht. Ja, also, so viel zur Wurst. Und jetzt geht's um die Wurst. Nämlich in der ersten Halbzeit bei Woran hattet ihr liegen?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Tja, und da, wir haben es ja schon von vielen Quellen gehört. Wir wissen, Daniel Thun hört diesen Podcast und holt sich seine Aufstellung und Taktipps exklusiv von uns. Und so auch bei der Aufstellung, zumindest beim taktischen System, das wir letzte Woche mal in den Ring geworfen hatten.
Wir haben es gefordert. Lass es uns, wir haben es vehement gefordert.
Ich möchte auch gerade nach dem einführenden Teil sagen, wir haben nichts gefordert, sondern wir haben einen Wunsch geäußert und Anregungen aus unserer Sicht gegeben, was man denn in der aktuellen Situation tun könnte, damit man nicht mehr so vorhersehbar ausrechenbar für den Gegner ist. Und ja, das hat man gemacht, indem man im 3-4-1-2 angetreten ist. Jetzt könnte ich genau eruieren, wer für wen da reingekommen ist, aber ich verlese lieber einfach die Aufstellung in diesem Sinne. Also Kastenmeier am Tor ist klar und dann eine Dreierkette aus Oberdorf, also immer von rechts, wie man Aufstellung niederschreibt und vorliest. Immer von rechts.
Echt?
Oberdorf? Ja. Andi, der niemals Fachliteratur zum Thema liest, ist damit nicht vertraut mit dem Konzept.
Ja, weil man schreibt ja von links nach rechts.
Ja, aber Aufstellungen werden immer von rechts nach links wiedergegeben, wenn du sie niederschreibst. Ist dir vielleicht auch schon mal in meinen Notizen aufgefallen, wenn ich eine Aufstellung,
Ich lese sie meistens nicht so richtig. Ich wundere mich immer, warum du es immer mal auf links stellst.
Ja, genau. Also, wir kommen zurück zur Dreierkette mit Tim Oberdorf rechts, in der Mitte André Hoffmann und links
Trommelwirbel.
Ja, Jamil.
Jamil Seibert.
Jamil Seibert ist zurück. Zum ersten Mal in der Startelf in dieser Saison. Und darüber werden wir natürlich ausführlich dann später gerade noch bei den Noten reden. Also das war die Dreierkette. Die Außenverteidigung oder Schienenspieler in dem Fall eher, gebildet von Lünal auf rechts und Iua auf links. Und dann auf der Doppel-8 die beiden Zimmermann und Sobotka. Davor Johannessen auf der 10 und im Sturm Petinovic und Kovnatski. Also wirklich etwas Veränderung. Das Problem war nur, es hat nicht geklappt. Denn der Club setzt uns sofort unter Druck und nutzt, sag ich mal, die etwas fehlende Sicherheit in diesem System in den ersten rund 20 Minuten der ersten Halbzeit doch deutlich aus. Die erste Chance gibt es in der 12. Minute. Da spielt Jusvan auf Emrili und der setzt sich im Strafraum ganz gut durch und zieht mit links ab. Kastenmeier hält den Schuss allerdings und lenkt ihn um den Pfosten. 3 Minuten später, in der 15. Minute, ist es dann aber schon soweit und Fortuna ist in diesen ersten 15 Minuten fast gar nicht aus dem Strafraum hinten rausgekommen, das muss man einfach so sagen, ohne dass es die richtig fetten Torchancen gab. Aber das ist eine Ecke, auch von Jusvan. Und das ist Jeltsch mit Finn Jeltsch mit seinem allerersten Profitor zum 1-0. Er setzt sich dagegen Marcel Sobotka im Luftzweikampf durch. Und das Anrennen der Nürnberger geht noch ein bisschen weiter. In der 22. Minute ist ein Schuss von Willatzen aus rund 20 Metern, den Kastenmeier knapp, also aus seiner Sicht rechts am Tor, vorbei rausguckt, wenn man so möchte. Es dauert 24 Minuten, bis die erste Torchance für Fortuna stattfindet. Eine gute Kombi über Lündal und Kovnatski auf Außen landet bei Johannesson am Strafraum, der mit einem Flachschuss knapp das Tor verfehlt. Und das war zumindest ein bisschen das Startsignal für Fortuna, auch mal an dieser Partie ein bisschen teilzunehmen. Es ist jetzt nicht so, dass sie ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hätten, aber sie hatten jetzt erste Chancen. In der 31. Minute ist es Marcel Sobotka, der sich gleich gegen mehrere Spieler am Strafraum durchsetzt. Sein relativ zentraler Schuss aus, ich glaube, es waren sogar weniger als 16 Metern, geht aber wirklich dem Torwart direkt in die Arme. Auf der anderen Seite ist es Chimas, der sich sehr stark gegen Hoffmann durchsetzt und mit einem sehenswerten Außenriss-Flachschuss Kastenmeier nochmal prüft, der aber auch diesen Ball, bravourös möchte man sagen, halten kann. Auf der anderen Seite, in der 34. Minute, ist eine Flanke von Ior auf Lündal, von der linken Seite also, doch dessen Kopfball, wieder so aus 11 Metern oder Flugkopfball, wenn man so möchte, landet erneut direkt in den Armen von Reichert. Und kurz vor der Pause ist es noch eine Halbfeldflanke von Oberdorf, das ist vielleicht die kleinste Chance, die Fortuna hatte. Der Kopfball, der folgende von Kovnatski, geht ebenfalls direkt auf Reichert. Insgesamt soll das jetzt am Ende aber nicht drüber hinwegtäuschen. Die Führung des Clubs zur Halbzeit war vollkommen verdient. In den ersten 20 Minuten ist Fortuna gerade offensiv und mit Ballbesitz rein gar nichts gelungen. Und auch hinterher war der Club immer wieder noch gefährlich in einigen Momenten. Ja, das war keine gute Premiere für das neue System, muss man sagen.
Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, das braucht ein bisschen Zeit. Man soll nicht nach einer Viertelstunde schon anfangen zu meckern. Mhm. Ne?
So. Gegen einzelne Spieler, wenn die den Ball vertüdeln.
Genau, so. Und das, da musst du auch mal ein bisschen ruhig bleiben.
Mhm. So war es, glaube ich, auch. Oder es war genau umgekehrt.
Man weiß es nicht. Es waren ja nicht so viele Leute dabei, die uns kennen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich ein systematisches Thema war oder ob es vielleicht auch wirklich eher das doch sehr intensive Pressing der Nürnberger war, was uns da am Anfang den Zahn so gezogen hat. Vielleicht sogar beide Themen in Kombination.
Ja, wenn du halt Pressing hast, was der Gegner auf dich anwendet, dann helfen dir natürlich Automatismen, wenn du mal genau weißt,
da steht einer.
Ja, da kann ich blind hinpassen, wenn ich unter Druck bin. Ist jetzt auch nicht die Ideallösung, aber ich denke auch, da kam beides ein bisschen zusammen.
Viele Bälle, die wir relativ kopflos weit geklärt haben, die auch sofort wieder zurückkamen.
Also die berühmten zweiten Bälle, die immer beim Gegner eigentlich landeten in der Phase. Ja,
es war wirklich, also die ersten 20, 25 Minuten war wirklich eine sehr, sehr, sehr durchwachsene, um nicht zu sagen sehr schlechte Leistung.
Ja, zumal wir also nach vorne wirklich, also nach zwei oder drei Passstaffetten war der Ball, also wenn man es überhaupt Staffetten nennen möchte, war der Ball weg. Ne? Also so gut teilweise auch die Verteidiger es dann defensiv hier und da gemacht haben. Aber also bei der Spieleröffnung, da waren da schon in dem Fall teilweise gravierende Mängel. Und Nürnberg hat das gut gemacht. Die haben auch gefährliche Leute da vorne drin. Aber sie haben eigentlich mit dem, was sie da an Überlegungen halt hatten, haben sie zu wenig eigentlich draus gemacht, als nur 1-0 zu führen. Auch nach einer Ecke einfach den Kopfball reinzumachen. Aber die guten anderen Chancen, ich meine, klar, Kastenmeier hat stark gehalten. Ja. Also wir hätten uns auch bei 0-2 nicht beschweren dürfen.
Ja, die Schnittstellen zwischen den drei Innenverteidigern, die wurden doch relativ gut ausgenutzt. Also es gab viele Steckpässe in Richtung Spitze und da haben wir dann nicht immer gut ausgenutzt.
Ja, und ich fand, dass Lündahl und Joa wenig Unterstützung aus der Mitte hatten. Wenn du in dem System spielst, hast du natürlich jetzt nominell erstmal deine Außenbahn nur mit einem Spieler besetzt.
Ja.
Das heißt, du kannst ihn ja nicht alleine lassen. Das heißt, du musst aus der Mitte damit rüberrücken oder von hinten. Was in der zweiten Halbzeit ganz gut gegangen ist mit Siebert und Oberdorf, die das auch gar nicht so schlecht können für dieses System. Darum finde ich das mit der Besetzung Oberdorf und Siebert auf den Positionen nicht so schlecht. Aber also, ne, da hatten die beide Außen, hatten wenig Unterstützung. Und die Sturmspitzen hingen total in der Luft. Ne? Kovnatski und Pečinović haben keine Bälle gekriegt.
Also du hattest, glaube ich, nach 35 Minuten mal mich gefragt, ob Pečinović überhaupt schon Ballkontakt hatte. Konnten wir das eruieren, ob er Ballkontakte hatte?
Ja, natürlich hatte er welche. Aber wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem Spiel gegen Elversberg, da hatte er doch immer wieder Szenen, wo er schon am Ball war oder auch mal unglücklich abgeschlossen hat. Aber diese Situation gab es weder für ihn noch für Kovnatski. Also Kovnatski hat einen Kopfball mal und eine Vorlage für Johannesson, aber daran hat man schon gesehen. Und auch Johannesson hatte gerade in der ersten Halbzeit doch also sehr schnell immer einen auf den Füßen stehen. Ja, und das Problem ist tatsächlich, wenn wir mit Zimmermann und Sobotka auf der 8 spielen, die sind nicht immer die schnellsten, was die Spieleröffnung betrifft. Das heißt, die Bälle werden nicht immer sauber verarbeitet. So, ne? Das kann nur Johannesson. Ne? Der kann normalerweise unter Druck angespielt den Ball schnell und sauber verarbeiten. So, entweder wird es bei den beiden eher unsauber oder es dauert zu lange. Und ja, da finde ich, in diesen Momenten fehlt uns Engelhardt und Tanaka. Ja. Das merkt man einfach.
Hast du das von Daniel Thun in der Pressekonferenz vor dem Spiel gewünschte, schnellere, bessere nach vorne spielen gesehen? Nein, ne? Ich auch nicht.
Also das konnte ich jetzt, gerade in der ersten Halbzeit, wir reden gleich ja noch über die zweite Halbzeit, die wird besser. Aber in der ersten Halbzeit war das so nicht zu sehen. Und ja, wir sind dann besser reingekommen. Aber also dafür war der Club auch noch zu gut, zu stark im Spiel und in den Umschaltmomenten immer gefährlich.
Ja.
So, dass wir am Ende, wie gesagt, ein bisschen glücklich sein durften, dass es nur 1-0 zur Pause stand. Wie man so schön sagt, das Beste war das Ergebnis.
Ja.
Tja, und dann kommen wir zu deiner
Pirouette. Feuer, Feuer, Burn, Burn, Burn.
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke, auch heute wieder ohne Pyro. Aber nichtsdestotrotz nutze ich diesen Rahmen gerne, um euch über meine Eindrücke zu informieren aus der Support-Ecke. Wie eben schon mal gesagt, die Düsseldorfer Fans waren mit 2.500-facher Mannstärke und Fraustärke angereist.
Oder alles außerhalb und dazwischen.
Darüber, darunter, links und rechts, genau. Und haben. Ja, ich fand, es gab gute Stimmung. Also wir waren relativ weit weg. Ne? Also wir saßen tatsächlich.
Die wissen schon, wo uns sind
wir
jetzt.
Wir saßen wirklich auf den am weitest möglich entferntesten Plätzen im Gästebereich von den Stehplätzen weg. Wenn diese Wortkombination Sinn ergeben hat, freue ich mich.
Vielleicht, man weiß es nicht, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen, was ich meine. Und die Stehplätze waren immer zu hören. Wie laut, es ist halt auch einfach ein sehr, sehr offenes Stadion. Ne? Da ist nicht viel Dach
Laufbahn drüber, dazwischen.
Laufbahn dazwischen. Also,
und immer kalt.
Ja.
Immer kalt. Es ist aber auch gefühlt immer im Winter, wenn man in Nürnberg spielt. Aber also es gibt kein Stadion, in dem ich mir in Summe mehr den Arsch abgefroren habe als in Nürnberg. Wirklich.
Ja, in Summe, ja, in der Spitze tatsächlich Berlin Anfang des Jahres. Das fand ich im Peak mehr.
Nee, das schlimmste Spiel auch in Nürnberg tatsächlich, nämlich das Pokalspiel.
Ja.
Auch mit der Verlängerung. Ich habe so geflucht, nicht nur wegen des Spielverlaufs mit dem glücklichen Ausgleich, sondern weil mir auch so kalt war und ich wusste, jetzt muss ich mindestens noch eine halbe Stunde weiter hier in der Kälte sitzen. Das war furchtbar, ja.
Ja.
Ja. Jetzt ist mal Schneesturm.
Genau.
Aber der war nicht so kalt irgendwie. Nee.
Und wir haben gewonnen, also da war es ja egal.
Es war echt hoch.
Die Sitzplätze haben gut mitgemacht, haben auch von sich aus mal was angestimmt. Das war ganz in Ordnung.
Ja, ich find's gut.
Ja, also auf jeden Fall. Also von Düsseldorfer Seite aus gut. Die Nürnberger hatten eine Choreo zu Ehren eines kürzlich Verstorbenen, vermutlich Ultra Capo irgendwas.
Wir wussten es am Anfang noch nicht.
Nee.
Ne? Da habe ich gefragt, Tod oder Geburtstag? Oder?
Naja, also in Erinnerung und ein Schatten, der nicht verblasst oder sowas. Ich habe auch gedacht, vielleicht einen Urlaub gefahren in zwei Wochen.
Zum Beispiel.
Ja, kann man ja auch mal eine Corona machen.
Nee, genau, da ist jemand verstorben und es gab ein Agreement, ne? Mit den Ultras.
Genau, anscheinend gab es eine Absprache, dass zumindest kurzfristig, die ersten 1, 2, 3 Minuten, auf einen Support verzichtet wird. Da hat man dann entsprechend sich ruhig verhalten, wie man das macht. Es gab auch irgendwie noch ein Lied, was dann eingespielt wurde. Also das scheint jemand bei Nürnberg gewesen zu sein, den man wohl kennt, wenn man Nürnberg-Fan ist. Wir kannten ihn nicht. Ansonsten war von der Nürnberger Kurve, fand ich, das, da hörte man nichts. Aber das muss nicht heißen, dass sie nicht gesungen haben, sondern ja, wie eben schon mal.
War schon was los, gerade beim 2-1.
Ja, bei den Toren natürlich, aber insgesamt halt nicht so viel zu hören.
36.000 Leute waren da.
Genau.
Also ordentlich besucht.
Ja.
Ne, aber ja, wie das halt mit diesen Stadien ist. Es hat seinen eigenen Charme, aber das ist sicherlich niemals ein Hexenkessel. Also.
Nee. Deswegen gibt es von mir für die Düsseldorfer 4 und für die Nürnberger 3 sind wir bei einer 3,5.
Ja. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, also keine Pyrotechnik nach meiner Wahrnehmung.
Nee, ich habe auch nichts mitbekommen.
Und gutes Benehmen, der Fortuna. Also sowohl im Sonderzug als auch.
Alle sehr höflich, ja.
Ja, also es wurde nicht demoliert und so. Wir wollen das ja auch mal lobend. Ja. Herausstellen. Ne? Es gab irgendwie, also auch als das ein bisschen Probleme gab eben mit der Ticketkontrolle und so. Also heute echt vernünftiges Topverhalten.
Ja. Sehr nette junge Männer und Frauen.
Und alle außerhalb dazwischen, lieber Andreas.
Gut.
Wir sind der Woke-Podcast, Gebrabbel Woke-Weiß.
Ja. Wer aufgeweckt wurde in der zweiten Halbzeit.
I like it. Schön.
Das weiter. Erzählt uns jetzt gleich Thorsten.
Nee, also er ist deine Frau.
Achso, ja genau, nachdem meine Frau ihn angekündigt hat, quasi.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, danke, liebe Frau und Andi. Ja, ihr Name fällt hier auf. Aber es ist lustig, also haha. In der 55. Minute. Und das ist dann tatsächlich die erste Szene der ersten Halbzeit von Relevanz. Aber die hat es in sich. In der wird Zimmermann in einer relativ undurchsichtlichen Szene im Strafraum angeschossen. Ich hatte in der Szene schon gesehen, dass ein Nürnberger Spieler, aber auch wirklich nur einer, was kurz moniert hatte, aber dann spielte man weiter. Und bei der nächsten Unterbrechung schaltete sich der VAR ein. Und es wurde auf Handspiel geprüft. Im Stadion war das logischerweise, weil es auch auf der anderen Seite waren, wir an der einen Eckfahne sahen, sehr schlecht zu sehen. Aber mittlerweile haben wir Fernsehbilder sehen können und müssen ganz klar sagen, das war doch niemals im Leben ein Elfmeter.
Nein.
Es sei so ein Schuss, der an den Oberschenkel von Zimmermann prallt und von dort an Zimmermann, der sich wohlgemerkt mit angewinkelten Armen rechts wegdreht, aber links halt in der Drehbewegung den Arm noch leicht herausgestreckt hat
ja.
Und der Ball dann von seinem Körper an die Hand prallt.
An die linke Hand, also an die quasi ballferne Hand.
Und mir wurde mitgeteilt, dass dem Schiedsrichter, den Herrn Erbst, Christoph Maria Herbst, nein, ich weiß gerade nicht, wer mit Vornamen heißt, dass ihm wohl im Fernsehen nicht die richtigen Bilder vorgelegen hätten, die das, ja, also wiedergeben, wenn man jetzt eine Zusammenfassung sieht. Und so kam es zu diesem Elfmeter, der aber aus meiner Sicht also eine Fehlentscheidung war. Und Justwan tritt an, schießt relativ schwach in die Mitte, muss man sagen.
Ja.
Aber Carsten Meyer kann diesen Ball parieren. Alle freuen sich, inklusive uns, bis der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter entscheidet. Denn Carsten Meyer hat sich zu früh von der Linie bewegt. Kann man auch sehen, diese Entscheidung ist tatsächlich korrekt. Er lässt den Elfmeter wiederholen.
Ja.
Justwan tritt erneut an. Aber Carsten Meyer hält einfach erneut, diesmal viel besser geschossen, flach in die rechte untere Ecke. Und Carsten Meyer kann den Ball also parieren. Da ist der Gerechtigkeit zumindest Genüge getan. Es bleibt beim 1-0 für Nürnberg. Der Trainer hat allerdings genug und deshalb kommt der Dreifachwechsel. Appelkamp für Pečinović, Ack für Zimmermann und Vermey für Kovnatski. Also beide Stürmer runter und Appelkamp und Vermey in der Spitze und Ack für Zimmermann. Und ich behaupte mal, also bis dahin war das Spiel ausgeglichen und außer dieser Handelfmeterszene gab es keine wirklichen Torchancen. Aber das hat das Spiel ein bisschen zu unseren Gunsten gekippt.
Mhm.
Schon folgerichtig fällt in der 65. Minute das 1-1. Auch hier ist es ein Elfmeter, denn nach einer Flanke schubste Willardsen Isak Johannesson ja doch relativ deutlich, das war auch vor unserer Nase,
mit beiden Armen in den Rücken.
In den Rücken, dass der also zwar noch an den Kopfball kommt, aber den halt ja also gar nicht mehr platziert köpfen kann. Und man kann das auch in den Fernsehbildern sehen, er nutzt wirklich beide Arme nur für den Schubser. Er geht nicht ins Kopfballduell oder sonst etwas. Und so gibt es erneut einen VAR-Eingriff. Und in diesem Fall wirklich vollkommen zu Recht aus meiner Sicht. Und es gibt Elfmeter, den dann Johannesson in die rechte Ecke verwandelt. Ja, und Fortuna hat jetzt ein bisschen Oberwasser. Eben auch durch die Einwechslung. Also ich finde, Appelkamp und auch Vermey waren viel mehr ins Spiel eingebunden. Und auch Ark hatte eigentlich einen nicht so schlechten Job gemacht.
Mhm.
Und alle sind auch im Grunde in der 76. Minute beteiligt. Wobei die Flanke kommt, glaube ich, von Oberdorf. Vermey köpft die erst so ein bisschen, die wird von der Verteidigung so wie so eine Kerze hoch im Strafraum hochgeköpft. Und Vermey legt sie dann ab. Der Verteidiger klärt den abgelegten Ball zu kurz, zu arg an der Strafraumgrenze. Und dessen Flachschuss aus dem Hinterhalt, den verdeckten Schuss, klärt...
Hinterhältiger Schuss.
Ja, klärt... Reichert dann noch an den Pfosten. Das war eine Glanzparade und das hätte die Führung für Fortuna sein können.
Ja.
Aber wie man es eben weiß, wir sind zuletzt eben mit diesen großen Torchancen. Wir haben gerade nicht so das Glück, dass es mal auf unsere Seite fällt. Im Gegenzug haben wir wieder das Pech, in der 84. Minute in Rückstand zu gehen. Da ist es ein wirklich traumhafter Steilpass von Janda, der Hoffmann überrumpelt und Chimas kommt Spitzenwinkel frei vor Carsten Meyer an den Ball. Und kann diesen dann über den herauseilenden Keeper ins Netz lupfen. Das war, wenn man den Elfmeter mal wegnimmt, der ja keiner war, einzige Torchance von Nürnberg in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht. Und dass die natürlich sofort drin ist, das passt in die aktuelle Lage. In der 86. Minute kommt dann Rossmann noch für Joa und Niem jetzt für Lündal, also alles auf Offensive. Und das wird belohnt in der 90. Minute, da ist es eine Ecke von Johannesson, die aber nicht mehr Vermey erreicht, sondern neben ihm Justwan, der, ich weiß ja nicht, was das für eine Einteilung ist, Vermey gegen, also Justwan gegen Vermey, scheint mir,
das ist so scheint mir 30 unfair. Bis 40 Zentimeter Größenunterschied vom Gefühl her.
Genau. Und ja, der müht sich redlich, allerdings, sagen wir mal, verliert er dabei, glaube ich, den Ball aus den Augen, denn er köpft ihn mit der Schulter so ein bisschen, also ja. Er köpft ihn nicht, er schultert ihn zum 2-2 Endstand ins eigene Tor. Ja, und so endet diese Partie 2-2. Ich finde, am Ende verdient, durch die klare Leistungssteigerung der Fortuna in der zweiten Halbzeit und ja die Tatsache, dass der Club in der ersten Hälfte den Sack nicht zugemacht hatte. Ich habe 7-8 Chancen gezählt. Wenn man sich die Expected Goals anguckt, dann lauten die für Nürnberg 1,9 und für Fortuna 1,99. Also mehr 2-2 kann ein Spiel auch laut Expected Goals eigentlich nicht ausgehen. Und ja, wenn man die Statistiken sich anguckt, Fortuna mit der höheren Laufleistung, 117,65 zu 114,72 Kilometern. Aber gerade der Ballbesitz lag natürlich beim Club in der ersten Hälfte für, ich glaube, über 60%. Am Ende 55 zu 45. Passquote auch etwas schlechter als sonst mit 83%. Aber dafür mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber da wisst ihr schon, das kann man würfeln an der Hand der Zweikämpfe, wie ein Spiel ausgeht. Das hat selten tatsächlich eine Aussage. Aber auch die Statistik untermauert, also ja, eine deutliche spielerische Überlegenheit, zumindest in der ersten Halbzeit. Aber eben, und ich glaube, bei den Torschüssen sind wir relativ gleich auf auch und nicht nur bei den Expected Goals. Wie gesagt, am Ende ein verdientes Remis. Ja, und woran hat es hier liegen, ist die Frage. Also sicherlich hat es da ein bisschen Feinjustierung auf der einen Seite gegeben. Ich hatte schon den Eindruck in der zweiten Halbzeit, dass wir es schneller tatsächlich im Spielaufbau spielen. Aber vor allem, was ich eben moniert hatte, dass die SpielerInnen, zum Beispiel Sobotka oder auch Zimmermann, den Außenbahnspielern deutlich mehr geholfen haben in den Situationen. Ich glaube, das war wirklich ein Problem in der ersten Halbzeit, dass die immer alleine waren und dann die Bälle abgeliefert haben.
Also so mal Kownacki hat in der ersten Halbzeit, finde ich, ist er viel auf die Flügel ausgewichen, hat sich auch die Bälle geholt und hat dann, ich glaube, beim Kopfball von Lündahl, der in die Arme des Torhüters geht, habe ich noch gesagt, ja, schade, dass da jetzt Kownacki nicht stand.
Ja, nur weil, die Wege sind halt so weit. Ne? Also wenn Lündahl der einzige Schienenspieler ist und Kownacki ihm helfen muss, da ist halt eine Menge Raum dazwischen. Ne? Und das war einer der Gründe, warum es besser geklappt hat. Und der andere einfach, weil, und das hatte ich zu dir schon in der ersten Halbzeit gesagt, Nürnberg wird dieses hohe frühe Anlaufen und Pressing nicht dauerhaft so spielen können, weil sie sehr intensiv draufgegangen sind. Also auch mit Zweikampfintensität und dem ganzen Pipapo. Und genauso kam es, sie waren viel zaghafter in der zweiten Halbzeit. Und natürlich dann durch die Dynamik des Spiels, ich meine, das macht ja auch mit beiden Teams was, diese Elfmetersituation, ne? Wenn ein Torwart zweimal einen Elfmeter hilft, das gibt dir nochmal positive Energie und gleichzeitig hat es bei Nürnberg ein bisschen die Köpfe erstmal hängen lassen. Das hat man schon gemerkt und dann tatsächlich die Wechsel, weil Appelkamp für May viel besser funktioniert hat. Appelkamp eben als Schnittstelle zwischen Mittelfeld und Sturm, Johannesson etwas weiter hinten dann. Das hat dann insgesamt einfach von den Räumen, also die Räume waren nicht mehr so groß zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen.
Ich fand, wir haben auch nach dem 1:1, als du eben sagtest, wir waren da mehr am Drücker, das waren wir auch vor allem, weil wir aggressiv auf die zweiten Bälle gegangen sind. Also das, was uns in der ersten Halbzeit noch komplett abgegangen ist, dass wir auch mal...
Nicht komplett in der ersten Halbzeit,
aber später
haben wir diesen Kampf dann noch angenommen. Aber das stimmt schon, in den ersten 20 Minuten, da hat gefühlt nur Nürnberg Schaum vor dem Mund, aber wir nicht.
Ja, also diese Galligkeit, ne, die hatten wir und haben dann das, wo wir in der ersten Halbzeit kaum selber aus der eigenen Hälfte rausgekommen sind, das konnten wir dann nach dem 1:1...
Ja, nochmal, nicht in der gesamten ersten Halbzeit.
Aber über beide Teile der ersten Halbzeit. Das konnten wir dann, aber da konnten wir den Spieß umdrehen. Da mussten sie ihre eigene Medizin schmecken.
Ja, und dann hat man auch gesehen, etwas, was wir vor dem Spiel auch festgestellt hatten, die Abwehr ist nicht Nürnbergs Paradestück.
Ne? Ja.
Und klar, diese Chance von Aachen, in einer guten Phase geht die rein. Mhm. In einer Phase, wie wir sie gerade haben, passiert sowas wie die 84. Minute. Du bist eigentlich am Drücker. Du bist die bessere Mannschaft in dieser Phase.
Scheiß Konter.
Und kriegst halt das blöde Tor dann hinten rein. Ja. Das passt halt. Aber, kommen wir zum positiven Aspekt. Wir waren also zweimal in Rückstand. Carsten Meyer hat uns im Spiel gehalten. Mhm. Mit dem Doppelelfmeter sozusagen.
Ja.
Und wir kommen zweimal zurück und gleichen aus. Bei einem Club, der zuletzt zwar auch nicht mehr die Spiele gewonnen hat, aber der inzwischen natürlich viel stabiler spielt als noch zu Saisonbeginn. Darum insgesamt, wir hatten schon gesagt, das Ergebnis ist verdient, aber ich bin am Ende auch zufrieden. Das ist halt gerade ein bisschen Baby Steps. Aber ich finde, gerade wie es in der zweiten Halbzeit war, wo wir eben auch nichts mehr bis auf diese eine Szene zugelassen haben, das muss nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in dem System antreten.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Und was ich ja sagen möchte, aber wir reden natürlich gleich intensiver über ihn, aber Daniel Thune hat es auch hervorgehoben und ich finde, heute konnte man das merken. Jamil Siebert gibt eine gewisse Energie in diese Mannschaft. Und also wir reden gleich ausführlich über ihn, aber eigentlich würde ich ihn ungern im nächsten Spiel aus der Mannschaft rausnehmen. Und sollten wir zur Viererkette zurückkehren wollen, kann man vielleicht über einen anderen Spieler nachdenken. Aber dazu dann vielleicht gleich etwas mehr. Haben wir noch was
zu? Ja, du hattest mir eben im Off ja geflüstert, dass du über einen Spieler sprechen wolltest, kurz, der heute eben nicht auf dem Platz stand über 90 Minuten. Ist das?
Wollte ich?
Ja, du wolltest doch etwas.
Es gab einige, die nicht mal im Kader waren.
Ja, aber
das können wir aber vielleicht noch erwähnen, weil wir das bei der Aufstellung habe ich das ein bisschen unterschlagen. Aber De Weijs erneut nicht im Kader, dafür Quaschi. Vielleicht aufgrund der Positionsflexibilität, dass du ihn gegebenenfalls auch als Linksverteidiger einsetzen kannst. Aber also der Weiß zweimal hintereinander nicht im Kader ist schon eine Ansage.
Ja, allerdings.
Und dann auch Van Brederode nicht. Auch genau. Das durchaus überraschend. Ein Bamba.
Gut, das Thema wird sich möglicherweise erledigt haben, was
auch
man so liest.
Auch heute nicht dabei. Ja. Also die Niederländer. Die Länder alle außen vor. Nicht dabei.
Ja.
Und ja, Felix Klaus in der alten Heimat.
Auf den wollte ich natürlich hinaustauschen.
Ja, 90 Minuten hier gebaut. Auf der Bank. Vielleicht noch so eine Art Denkzettel. Man weiß es nicht. Auf rechts kam dann Niem jetzt. Also von denen kamen jetzt keine Szenen mehr. Also wir werden ihm ja auch keine Noten geben, aber er hat jetzt...
Ja, es gab zwei, drei Situationen, wo er...
In Sprint sich den, ist er nicht gekommen.
Nee, aber er hat sich den Ball weit vorgelegt und dann hat er hat Flanken hereingeschlagen. Die waren nicht immer präzise, aber ja. Ich möchte auf dem Spielzettel möchte ich lobend erwähnen, er hat Flanken geschlagen.
Genau. Na gut, jetzt reden wir so viel über einzelne Spieler. Das ist ja quasi ein fließender Übergang.
Ja, dann lass uns doch direkt die Hefte rausholen und eine Klassenarbeit, die Zensuren verteilen, Thorsten.
Genau. Und da fange ich mal heute mit Florian Kraftwerk an.
Du machst es dir aber einfach, Thorsten.
Ja, natürlich. Wird der Sahneleistung unseres Keepers in der ersten Halbzeit bereits in zwei Situationen wirklich glänzend bei den Schüssen von, ja, also der zweite von Gimas und der erste von, wie heißt der andere Stürmer nochmal? Der Ungar? Ungar. Nein, der Major.
Der Major.
Nein, der war es nicht. Der Schuss des Spielers.
Emreli.
Ja, genau. Also diese zwei Superparaden gegen Emreli und Chibas. Und dann natürlich das Sahnestück in der zweiten Halbzeit. Ja, jetzt kann man ja sagen, ja gut, den zweiten Never gibt es ja nur, weil er sich zu früh bewegt. Aber erstens finde ich diese, also ich persönlich finde diese Regel wirklich Grütze. Also ich behaupte, die wird auch mal wird sie streng ausgelegt und mal überhaupt nicht. Heute wurde sie halt streng ausgelegt. Carsten Neier ist natürlich ein Wiederholungstäter, das muss man schon sagen. Das ist ihm damals schon im Pokal passiert in Nürnberg und auch in St. Pauli, bei den jeweiligen Elfmeterschießen. Mhm. Und er hat sich beim zweiten Elfer dann auch, ich möchte sagen, fast provokant hinter die Linie gestellt.
Stand er beim ersten aber auch schon. Er hat dann aber einen zu großen Schritt nach vorne gemacht. Und ich möchte das, also...
Es war nicht falsch, das zu pfeifen, aber...
Nee.
Ja, aber den zweiten hält er dann auch wirklich sensationell. Ne?
Genau.
Und darum für mich Spieler des Spiels. Und da er sowohl bei dem Kopfball-Gegentor gar nichts machen kann und ich finde auch bei der Chance von Gimas, da hat er keine Chance, macht der Stürmer einfach gut.
Ja.
Diesen Lupfer an ihm vorbei. 1,5.
Okay. Ja, das war eine gute Leistung. Also
man möchte fast sagen, eine sehr gute Leistung.
Mit Abstrichen. Sehr gut mit Abstrichen.
Genau. Ja, und dann gehen wir wie immer alphabetisch weiter und dann haben wir als nächstes Lündahl. Ist doch schön, dass du über den sprichst, nachdem du dich fast während des Spiels auf ihn eingeschossen hattest.
Ja, was heißt fast? Nein, habe ich natürlich nicht. Lündahl war für mich in der ersten Halbzeit etwas schwächer als in der zweiten. Da hat er mir dann besser gefallen. Er hat aber was in diesem Dreier- bzw. Fünfer-System die Herausforderung ja ist, nämlich, dass er die Offensiven oder dass er als Schienenspieler sowohl die Defensive als auch die Offensive bedienen müsste. Da fehlen mir halt immer oder häufig die offensive Durchschlagskraft. Also das, was dann von ihm offensiv kam, war sehr, sehr mau und.
Aber keine Unterstützung bekommen.
Ja, ist ja richtig, aber.
Also er ist jetzt nicht der Typ Dribbler, der alles alleine macht.
Genau. Und das muss ich ihm dann ja vorwerfen.
Nee.
Doch.
Du wirfst ja Kastenmeier auch nicht vor, dass er kein Tor geschossen hat. Also, das ist ja Quatsch.
Aber er hat ja auch nicht auf einer Position gespielt, auf der er Tore schießen sollte.
Naja. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Als Schienenspieler musst du mit defensivem Ansatz musst du ja nicht in der Lage sein, an zwei, drei Spielern alleine vorbeizudribbeln. Aber das heißt natürlich nicht, also ich gebe dir ja grundsätzlich recht, ich will ja gar nicht zu sehr widersprechen. Er war aber, ich will das nur also wirklich mildernd ins Feld führen, dass er halt häufig alleine gelassen war und dann halt keine Lösung hatte im Offensivspiel und die Fehlpässe gespielt hat. Ja.
Defensivarbeit hat er auch in der ersten Halbzeit, aber so wie alle in den ersten 20, 25 Minuten, wirklich große Probleme gehabt. Da ist viel über seine Seite gekommen, wo er mit den quirligen Spielern, die die Nürnberger da aufzubieten hatten, wirklich Probleme hatte. Deswegen würde ich sagen, es hat ausgereicht und dementsprechend kriegt er primär eine 4.
Ja, 4 finde ich die richtige Note. Also er hat natürlich diesen einen Kopfball nach vorne und er ist auch bei der ersten Torschance von Johannessen beteiligt, aber ja, so richtig viel kommt da nicht rum. Ein bisschen Defensivprobleme. Ich denke, 4 trifft es da ganz gut. Und dann kommen wir zu André Hoffmann. Es passt in die letzten Wochen. Ich sehe hier seine letzten Noten vor mir. 4-3-4-4. Und auch heute, ich war nicht so glücklich. Also wir gehören ja nicht zur, sage ich mal, Hoffmann-Hater-Fraktion.
Nee.
Ja, wir versuchen ihn wirklich fair zu bewerten. Und ich muss auch sagen, gerade im Saisonbeginn, da hat er teilweise echt starke Spiele gemacht.
Mhm.
Aber zuletzt ist ihm das ein bisschen abhanden gekommen. Und auch heute muss ich sagen, er ist bei der einen Chance von Gimos, ist er nicht nah genug dran. In der ersten Halbzeit, die Kastenmeier hält.
Mhm.
Und vor allem beim 2-1, da steht er halt schlecht, wo dieser Steilpass kommt, lässt sich überrumpeln. Und das ist sein Ding. Er ist der Gegenspieler von Gimos.
Und ja, wobei der, man muss ja auch wirklich sagen, der ist halt einfach wirklich perfekt in die Schnittstelle im richtigen Moment. Der ist hauchzart, kein Abseits. Und Gimos hat natürlich halt dann den Geschwindigkeitsvorteil, dass er halt in die Richtung schon läuft. Ne? Also das ist halt auch wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen.
Ja, darum geht es ja nicht. Aber trotzdem muss es verteidigt werden.
Ja, aber das hat ja eben bei Lündal auch gesagt, ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er kein quirliger Spieler ist. So.
Nee, es geht ja nicht darum, dass Hoffmann zu langsam ist, sondern hier geht es um Stellungsspiel. Und das ist dann nun wirklich etwas, was Hoffmann kann. Und er steht halt schlecht, um diesen Ball zu verteidigen. Man sieht es ja auch, es ist hauchzart, kein Abseits. Dann muss er ihn halt abseits stellen.
Ja,
dann
muss er 20 Meter vorne gehen,
Ihm jetzt da keine Schuld dran zu geben,
da verstehst du mich vollkommen falsch.
Ja, das tue ich sehr wohl. Naja, und dann ist halt so die Sache, also er ist ja bekanntermaßen nicht der Schnellste. Und er versucht aber manchmal so vorwärts zu verteidigen und geht dann halt ins Mittelfeld. Und da kommt es immer mal wieder vor, so auch heute, dass er einfach nicht die Bälle dann bekommt. Und das ist natürlich so ein bisschen wie der Torhüter, der rauskommt. Das ist riskant.
Ja, allerdings.
Und er hat jetzt da nicht die gravierendsten Situationen herbeigeführt, aber es war, ja, also in Summe ist für mich ebenfalls eine 4.
Ja, machen wir so.
So. Als nächstes hätten wir Emmanuel Lior.
Ach ja, stimmt, der ist ja auch noch da.
Alphabetisch.
Ja, stimmt, alphabetisch. Also, der Emmer. Der Emmer hat mich auch nicht überzeugt heute. Er hat...
Aus denselben Gründen wie bei Lündal?
Aus relativ ähnlichen Gründen, ja. Ich fand ihn offensiv nicht durchschlagskräftig und defensiv teilweise zu zaghaft. So, nehmen wir alles, was ich für Lündal gesagt habe und ersetze Lündal durch Ioa, Note 4.
Ja, also grundsätzlich würde ich dir recht geben, auch mit der Note. Ich fand aber, er hatte in der zweiten Halbzeit einige Situationen, in denen er offensiv gefährlicher war als Lündal, weil das natürlich auch sehr naturell ist. Es sind halt andere Spielertypen. Da hat er sich 2-3 Mal ganz gut auf der linken Seite durchgesetzt, hat auch in der ersten Halbzeit die Flanke auf Lündal tatsächlich zur großen Torchance. Aber in Summe, gebe ich dir recht, ist es die 4. Andi, als nächstes hätten wir Tim Oberdorf.
Tim Oberdorf wäre mein Spieler des Spiels geworden, wenn Kastenmeier nicht so hervorragend gehalten hätte.
Ja.
Viel Konjunktiv.
Mhm.
Aber in dem Fall hat er mal wieder gezeigt, dass er das kann, was er soll, nämlich keine Fehler machen. Oberdorf hat ganz anders, als du eben über André Hoffmann gesagt hast, wenn er mal dieses Vorwärtsverteidigen gemacht hat, dann hat er den Ball. Er hat viele Bälle abgegrätscht, er hat viele Bälle in Zweikämpfen bekommen. Ja. Es war eine für mich wirklich gute Leistung und da ja die 1,5 jetzt schon für Kastenmeier reserviert ist, gebe ich ihm eine 2.
2 ist mir zu positiv. Ich meine, ja, also ich würde dir nicht widersprechen mit den Punkten. Er hat auch gerade in der zweiten Halbzeit sich auch in die Offensive gut mit eingeschaltet, was ich zu eingangs sagte, die Außenverteidiger der Dreierkette,
ja.
Siebert und Ehr, müssen halt in manchen Situationen auch mit so nach vorne gehen. Er hat aber auch in der ersten Halbzeit gerade in der Spieleröffnung dann doch hier und da auch ein paar Fehlpässe gehabt. Aber grundsätzlich an den Toren kann er nichts. Macht er das gut. Er schlägt auch mal eine Flanke auf Kovnatski in der ersten Halbzeit. Ich wäre aber bei der 2,5. 2 ist mir ein bisschen wirklich schon sehr positiv.
Na gut, dann habe ich gleich mal eine 0,5 Abwertungsjoker bei dir.
Ja, so. Wir schauen
mal. Oder Aufwertung. Mal gucken.
Wir schauen mal. Und dann haben wir zum allerersten Mal mit einer Note Jamil Siebert.
Ja.
Und da haben wir uns natürlich alle gefreut, dass er wieder spielt, von Anfang an. Ich hatte ihn jetzt schon in der zweiten gesehen in Gedürding. Aber heute hatte er ja sein Zweitliga-Startelf-Debüt in dieser Saison nach langer Verletzung. Und man hat es ihm da ein bisschen angemerkt in der ersten Halbzeit. Da hat er sich noch etwas schwer getan. Also er war jetzt nicht gravierend unsicher, aber er hat mal zum Beispiel eine Szene, er hatte wirklich blöde den Ball am Strafraum vertüttelt. Und er wusste, glaube ich, hier und da, also man merkte das so, da fehlte das Timing in manchen Situationen, ziehe ich zurück, gehe ich rein. Er hat jetzt da nicht rumgetreten oder sonst was, aber er hat noch nicht, sagen wir mal, seine Energie so richtig kanalisieren können. In der zweiten Halbzeit war das viel besser. Und da hat er natürlich eine herausragende Szene einmal gehabt, wie auf der linken Seite wirklich seine mit seiner gesamten Wucht in den Strafraum eindringt, einfach immer weiterläuft und keiner ihn stoppen kann. Leider kommt dann der Ball in die Mitte nicht so richtig gefährlich an. Aber insgesamt hat er das ja sehr stark in der Szene gemacht. Und er hatte auch ein paar Siebert-Momente in der zweiten Halbzeit, wo er einfach mal den Körper reinstellt und der Klubberer-Spieler abprallt.
Ja.
Also das fand ich schön. Aber er war jetzt, wie gesagt, gerade durch die erste Halbzeit, wo noch ein bisschen was fehlte, er ist für mich noch bei der 3. Also, aber grundsätzlich war das ein sehr guter erster Start und ich glaube, der lässt auf mehr auf. So.
Talentierter junger Mann.
Ja,
dann, gute Rückhand.
Dann red du doch mal über den anderen talentierten jungen Mann, es sei denn, du hast noch was zu Siebert.
Nee, alles gut.
Mein Name ist Matthias Zimmermann, dieser talentierte junge Mann, der heute wieder im Mittelfeld ran durfte.
Ja, wir haben ja eben schon mal erwähnt, dass der Spielaufbau und das Verhalten unter Druck von Zimmermann und auch Sobotka optimierungsfähig ist. Aber das wird wahrscheinlich einem alten Hund bringen, mal keine neuen Tricks mehr bei, sagt man ja so schön. Und das wird wahrscheinlich mit Zimbo jetzt auch nicht so werden, dass er der ultra-pressing-resistente Superballverteiler wird.
Da ist er kein Engelhardt.
Nee,
der hat sein erstes Serie A-Tor gemacht.
Ja, und sogar Man of the Match geworden ist, glaube ich, habe ich gesehen.
Ganz genau, ja.
Zimmermann hatte...
Er hatte ein paar gute Zweikämpfe.
Genau, er hatte ein paar gute Zweikämpfe. Er hat auch, ansonsten hatte, also er hat das solide gemacht, ohne zu glänzen. Das ist ja...
Wenn ever kann er nichts aus unserer Sicht.
Nee, genau.
Macht er eigentlich auch nicht falsch.
Nein, das ist einfach Quatsch, dass der Elfer gegeben wird. Und ja, er gibt wie immer Vollgas. Aber er hat halt wenig Impact so richtig aufs Spiel. Ne? Also das ist einfach eine vernünftige Leistung im defensiven Mittelfeld. Er hat sich auch schwer getan gegen Djimas und Justwan und die Steckpässe, die da insbesondere auch wieder in der ersten Halbzeit gespielt wurden. Da sah die gesamte Zentrale im Defensivverbund sah da nicht immer glücklich aus. Aber ist für mich eine 3,5.
Ja, das ist genau die Note, wo ich jetzt auch vor allem auch im Verhältnis zu den anderen Noten landen würde. Ne? Ist jetzt nicht an schwierigen Situationen beteiligt in der Defensive, aber eben nach vorne zu fehleranfällig gerade im Pressing. Übrigens, jetzt zum dritten Mal in Folge die 3,5. Ne? Also das ist die Schwäche, die wir bei ihm sehen, wenn er im zentralen Mittelfeld spielt. Wobei, nein, gegen Elversberg hat er Rechtsverteidiger gespielt. Das muss man an der Stelle anmerken. Ja, und da kommen wir zu Shinta Appelkamp. Der wurde eingewechselt in der 61. Minute. Und ich hatte es eben schon gesagt, ich fand, er hat unserem Spiel gut getan, weil auf einmal ein Spieler zwischen Sturm und Mittelfeld da war, der diese Verbindung stärker, also der hat sich mehr weggeschlichen. Das ist eine seiner Eigenschaften. Appelkamp schleicht sich in freie Räume. Und während Johannesson die Leute häufiger bei sich auf den Füßen stehen hat.
Ja.
Johannesson kann das dann technisch meistens sehr gut lösen. Aber Appelkamp stiehlt sich so ein bisschen immer weg. Und das hat dann
mehr Zeit.
Genau, hat ganz gut gemacht. Aber es fehlt natürlich noch so die großen Momente. Er hat, glaube ich, einen Ball mal, der so eine halbe Flanke, den hatte ich jetzt nicht im Spielfilm drin, aber es war jetzt so eine Flanke, die der Torwart dann so rausfaustet, aufs Tor gekommen wäre. Und er hatte, wie das so häufig bei ihm ist, er hatte hier und da immer mal einen Fuß so mit drin.
Yeah.
Ich erlief gerade Coco Jumbo als Klingelton. Stabil, möchte ich sagen. Summa summarum ist er aber für mich dann eben, weil er diesen Schwung gebracht hat, aber eben ohne dass so richtig viel rumgekommen ist, 3,5. Also schon im 3.
Also wenn du ihm eine 4 gegeben hättest, hätte ich meinen 0,5-Punkte-Joker gezogen, um auf die 3,5 ihn hoch zu.
Oder eine 3, ich bin mir dann
nicht sicher. Nee, für eine 3 fand ich's.
Ja.
Also er hat den Schwung gebracht, aber auch nicht so massiv. Das war jetzt nicht, dass er da drei Chancen vorbereitet oder so, ne?
Nebenfalls zusammen mit ihm eingewechselt wurde Giovanni Arc.
Ja, der hat mir auch gut gefallen. Also nachdem wir ihn ja auch zuletzt ein bisschen gescholten haben und er individuelle Fehler gemacht hat, oder wir haben ihn gescholten, weil er die individuellen Fehler gemacht hat.
Zuletzt war er verbessert gegen Paderborn, ne?
Ja, und das hat er jetzt auch wieder gezeigt, diese aufsteigende Form. Er hat diese gute Situation, wo er leider mit Pech dann nur den Pfosten trifft. Zieht irgendwann taktisches Foul, kriegt dafür die gelbe Karte, auch alles richtig gemacht. auch da solide. Ich hatte erst Sorge, dass es ein Unsicherheitsfaktor sein könnte, den wir uns einwechseln, aber anscheinend hat Daniel Thun da mal mit ihm gut drüber gesprochen, was erwartet wird und was nicht erwartet wird.
Also wenn wir mal fair sind, dann hat er mehr gute als schlechte Spiele oder mehr ordentliche als schlechte Spiele für uns gemacht. Also Unsicherheitsfaktor bei Ark, weiß ich nicht. Er hat halt mal zwei schlechte Spiele zwischendurch in Folge.
Ja, aber das war natürlich brutal schlecht.
Genau, aber zuletzt zwei stabile, davor in Fürth sogar ein richtig gutes Tor. Auch Einwechslung HSV war ganz ordentlich. Also ich will nicht, dass er dieses Etikett bekommt.
Nein.
Aber du sagtest, du hattest die Sorge.
Ja, die kann ich. Ja. Mein Herz ist ein, ich mache aus meinem Herzen keine Mörder.
Genau, und ich will dir Fakten dagegen halten.
3,5.
Ja, bin ich bei dir. Und übernehme mit Isaac, sagt man, Johannesson, der in der ersten Halbzeit, das hatte ich eben schon erwähnt, häufig die Leute auf den Füßen stehen hatte und sich auch nicht so richtig befreien konnte. Hat eine gute Torchance, die er knapp vorbeisetzt. Aber er holt letztendlich den Elfmeter raus. Also klar, ist auch Dummheit des Verteidigers. Und verwandelt ihn selber sicher. Also das ist natürlich ganz groß auf der Habenseite. Und er ist natürlich sehr wichtig für das Ballverteilen und die Verbindung. Er konnte es aber alleine in der ersten Halbzeit, hat es auf jeden Fall nicht hingekriegt. Mhm. Und ich sag mal, ohne den Elfmeter, ohne den Ausgleich wäre er auch bei der 3,5. Aber für mich ist er dadurch in der 3. Bei der 3, für eine 2 war er mir nicht auffällig genug, auch in anderen Situationen. Aber ja, das Elfer also rausgeholt, verwandelt, das war schon okay.
Gut.
Also Note 3 da. Für mich. Und dann kannst du etwas zu Marcel Sobotka sagen. Das würde mich wundern, wenn er eine andere Note bekäme als in... Nein, doch, er bekommt eine andere Note, glaube ich.
Sorry. Da ich die Noten nicht vor mir habe, gerade nicht viel zu sagen.
Also.
Ich bin auch wieder bei so einem Notendoppel mit Zimmermann. So wie ich eben Lündal und Ioa sehr ähnlich gesehen habe, ist für mich Sobotka und Zimmermann auch in einem sehr ähnlichen Level. Aber Thorsten hebt einen Finger, um mich zu unterbrechen. Und ich gestatte die Zwischenfrage.
Beim 1-0 verliert er das Kopfballduell gegen den Nürnberger Verteidiger.
Oh ja, das ist richtig.
Und darum landet er nicht mehr im Dreierbereich, aus meiner Sicht.
Ja, gehe ich... Ja, doch. Hm? Ja.
Ja, also...
Dann sind wir bei einer 4. Dann ist es so.
Also Einsatz stimmt, wie bei Zimmermann. Ne? Das Arbeiten, die Bälle erobern, es klappt auch immer mal wieder. Das ist wirklich nicht alles schlecht. Und er wäre auf jeden Fall im Dreierbereich gewesen, aber mit dem Fehler beim 1-0, da müssen wir ihm dann auch hier die 4 geben. Das ist dann so.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu David Kownacki, der eindeutig zuletzt seine Form durch die Verletzung ein bisschen verloren hat. Also, wir hatten es schon gesagt, er hing ein bisschen in der Luft, genau wie Pečinović. Die können wir fast en bloc besprechen, habe ich das Gefühl. Es gab nicht massive Unterschiede zwischen beiden, also ähnlich wie bei Zimmermann.
Ich fand, Kownacki hatte ein paar mehr Momente, wo er auch den Ball mal berührt hat.
Ja, ich finde auch tatsächlich, ich würde eine minimale Abstufung zwischen beiden machen, aber die ist in beiden Fällen nicht gut. Kownacki hat halt den einen Kopfball, er hat also eine sehr schöne Hackenablage auf Johannesson, aber an so vielen anderen Szenen ist er nicht beteiligt. Wie gesagt, er hing in der Luft in der ersten Halbzeit, in der zweiten. Ja, so viel mehr war es auch nicht. Er hatte ja dann auch nur noch eine Viertelstunde und ging dann runter. Darum, ich mache es kurz, für mich die 4,5.
Ja.
Und da weißt du auch schon, was ich,
dann weiß ich auch, für Pečinović... Was ich Pečinović geben muss, in dem Skript, was du mir hier vorbereitet hast für die Notenvergabe.
Ja, aber du kannst ja gute Argumente gegen die 5 liefern. Und ich mag Pečinović, ich glaube, er ist ein cooler Typ. Aber heute war das kein Spiel für ihn. Also das ist jetzt vielleicht gar nicht so, aber es muss ja nicht die eigene Schuld des Spielers sein. Aber
genau.
Er hat halt wirklich keine Szenen gehabt. Kein.
Nee, also ich hatte schon auch in meinem Kopf nach 5,5 Mal durchgeforstet, aber das wäre natürlich, das würde möglicherweise auch noch größere Schnitzer implizieren.
Ja, irgendwie so ein Ballverlust, der zugegen
genau, führt. Genau, das haben wir nicht, aber auf der Habenseite lässt sich leider auch nicht besonders viel finden, deswegen ist es einfach die 5.
Ja. Ja, und dann sind wir übrigens heute bei einer Durchschnittsnote von 3,5.
Aber würdest du nicht noch über Vincent Vermey reden wollen, Thorsten?
Wurde der rechtzeitig eingewechselt?
Ja, der wurde ja im Dreierwechsel in der 61. Minute.
Ja, aber ich habe dir Pečinović so geklaut, du darfst auch gerne dann
zu Vermey sagen. Na gut, dann erzähl ich was über Vincent Vermey. Der hat mir heute gut gefallen. Ich habe das Ball festmachen. Ne? Ich habe in einer Kontersituation Ende der zweiten Halbzeit, habe ich mal so ein bisschen despektierlich gesagt, ja, da kommt da unser Konterstürmer Vincent Vermey. Aber du hast mich zu Recht darauf hingewiesen, dass es selbstverständlich nicht seine Aufgabe ist, hier die schnellen Konter zu fahren, sondern die Bälle zu sichern und weiter zu verteilen. Das hat er wirklich gut gemacht. Der hat gute Kopfbälle abgelegt, die hohen Flanken, die wir ja auch dann in der zweiten Halbzeit doch im, zumindest im 2-3-Minuten-Takt in den Strafraum haben segeln lassen, haben ihn häufig gefunden und er hat sie weitergeleitet. Und er zwingt natürlich das 2-2-Ausgleichstor. Deswegen ist er bei mir.
Ja, da würde ich sagen, ist er aber doch eher glücklich beteiligt, ne? Weil der Ball so in die Richtung kommt, er geht da auch hin, aber Justwald ist ja vor ihm da.
Ja, aber in meiner Welt erzwingt er den Fehler.
Ja, ja.
Deswegen bekommt er, und da ziehe ich jetzt meinen 0,5 Aufwertungsbonus, weil ich weiß.
Je nachdem, was du ziehst.
Weil ich gehe davon aus, dass du ihm eine 3 gegeben hättest und ich würde ihm eine 2,5 geben.
Okay. Du hast vollkommen recht, ich hätte ihm die 3 gegeben.
Ja.
Und darum, damit du nicht jetzt wochenlang von diesem Joker lebst sozusagen und den immer wieder hervorkramst.
Achso, nee, das ist ja immer alles auf eine Podcast-Folge bezogen. Ja.
Hat übrigens interessanterweise auf die Durchschnittsnote alles keinen Einfluss mehr. Die bleibt bei 3,5 und ist damit die beste seit dem Spiel in Regensburg.
Ja.
Und ich finde, das kann man so stehen lassen.
Ja, die erste Halbzeit war nicht gut, aber die zweite Halbzeit haben wir dann
seit längerer Zeit mal wieder wirklich vernünftig
am Riemen gerissen und mal wieder ordentlich gespielt, ja.
Genau. Und ja, dann haben wir noch den Schiedsrichter, Christoph Maria Herbst. Ich gucke, während du über dein Lieblingsthema, den Schiri, redest, gucke ich nach, wie er wirklich heißt.
Ja, ich bin da ja auch immer sehr kritisch.
Ich bin auch.
Aber ich muss es auch sein. Also, viele Probleme in der Zweikampfbewertung, wird der Kicker schreiben. Der Elfmeter, der Kicker sagt knifflig, wir sagen falsch.
Ja.
Der zweite Elfmeter, frage ich mich, warum er den nicht sofort gibt, sondern da auf den VAR wartet. Dann erkennt er ihn richtig an. Boah, die Karten, die er gibt, sind, glaube ich, soweit richtig. Für mich
nee, ich finde, er gibt viel zu viele. Also, wir haben
4 gelbe Karten, glaube ich.
5.
5? Okay.
Ark, Sobotka, Kovnatski, Oberdorf, und Siebert. Allein beim Elfmeter hat er 2 gelbe Karten.
Kovnatski hat gelb bekommen?
Ja, echt? Wegen Meckerns.
Ah, okay. Das habe ich gar nicht mit. Nee, das wertet das total ab. Mhm. Nein, ich gebe ihm eine 4.
Nee, dafür ist
4,5?
Ist der für mich, der Elfmeter ist eine Fehlentscheidung. Und er hat reines Glück, dass Kastenmeier den hält. Also der Nahe.
Ja, aber
ehrlicherweise braucht er auch den VAR, um den Elfmeter für uns zu erkennen. Ja. Das ist für mich die 5.
Boah, dann bist du mal härter zum Schiedsrichter als ich. Das ist selten vorgekommen.
Also ich finde, seine Zweikampfbewertungen waren teilweise abenteuerlich. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo Ioa den Ball ganz klar spielt und er das abpfeift. Und da gab es viele Situationen von.
Ja, mach mal die 5, komm.
Ja, also und ich hoffe, dass ich jetzt gleich auch endlich seinen Namen habe. Also seinen vollen. Also Herbst heißt er, aber er heißt Vornamen Lars.
Lars
Herbst.
Auch Scheißname. Entschuldigung an alle Larse, die uns jetzt hören.
Ja, du meinst natürlich Herbst. So, also. Ja. Nee, also wer trotz VAR die falsche Entscheidung trifft, der hat es nicht anders verdient. So sehe ich das. Und die Spielnote hatte ich schon gegeben mit 2. Ich fand es gerade im zweiten Durchgang ein wirklich sehr aufregendes Spiel. Ne?
Ja, ein munteres Spielchen.
Aber auch ordentlich Torchancen. So, darum. Ich verlese wie immer am Abschluss die Noten nochmal. Also wir haben im Tor unseren Spieler des Spiels, Florian Kastenmeier, mit der 1,5 in der neu formierten Dreierkette. Tim Oberdorf mit der 2,5. André Hoffmann in der Mitte mit der 4. Und Jamil Siebert mit der 3. Dann im Mittelfeld haben wir Matthias Zimmermann mit der 3,5. Und Marcel Sobotka mit der 4. Davor Isaac Bergmann-Johannesson mit der 3. Auf den Außenbahnen Lündahl rechts mit der 4. Und genauso Emanuel Ioa auf links. Und im Sturm haben wir David Kovnatski mit der 4,5 und Jenan Pečinović mit der 5. Und eingewechselt wurden dann noch Shinta Appelkamp mit der 3,5. Giovanni Ark mit der ebenfalls 3,5. Und von mir sträflich vergessen, Vincent Vermey mit der 2,5.
Ja, klingt vernünftig.
So, das war heute noch nicht die Wende zum Guten, aber es war ein Schritt aus meiner Sicht.
Ja.
Und ich habe das neulich schon gesagt, es gilt es einfach weiterzumachen. Weitermachen, nicht wieder zweifeln und warum die erste Halbzeit und sonst was. Da gibt es viele Gründe. Wir haben es selber genannt. Nürnberg aggressiv, Probleme mit vielleicht dem neuen System, muss ich zurechtfinden. Ich persönlich mag dieses System auch mit zwei Stürmern. Ich würde das gerne wiedersehen, aber vor allem auch, weil ich Siebert gerne wiedersehen möchte.
Ja.
Wenn man darüber nachdenkt, zur Viererkette zurückzukehren, dann muss ich sagen, rein sportlich, André Hoffmann für mich ein bisschen auf der Kippe mittlerweile. Das waren jetzt doch eine Menge durchwachsener Leistungen.
Ja, richtig.
Und wenn ich aber wählen dürfte, dann würden wir jetzt bei dem System bleiben. Für mich sehe eine Startelf gegen Braunschweig so aus. Kastenmeier am Tor, Überraschung. Ich würde Hoffmann noch die Chance geben. Also Oberdorf, Hoffmann, Siebert in der Mitte.
Mhm.
In der Dreierkette. Auf außen rechts Matthias Zimmermann. Links Tim Rossmann.
Ja.
Dann im Mittelfeld Giovanni Arc und Isaac Bergmann-Johannesson.
Ja.
Auf der 8, auf der Doppelacht. Davor Schinter Appelkamp. Und im Sturm Vincent Vermey und David Kufnatski. Durchaus offensiv, aber wenn wir jetzt über Braunschweig gleich reden, wir reisen jetzt in die Vergangenheit, dann werden wir feststellen, dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, der vor allem eher über die defensive Ausrichtung kommt. Das heißt, wir müssen natürlich eine gute Konterabsicherung haben. Da ist immer die Frage in einem 1-2, ob Konterabsicherung so das A und O ist, wobei es heute eigentlich ging. Man kann allerdings kritisch anmerken, dass 2-1 für Nürnberg war.
Ja, viel richtig.
Konter. Ja. Aber ich würde es wahrscheinlich so mal probieren. Und was man über Braunschweig wissen muss, das haben wir schon aufgenommen.
Ja, aber bevor ihr das jetzt hört, möchte ich nur ganz kurz noch einmal Peters Frau grüßen, weil die war nur dank unseres Podcasts heute zum ersten Mal bei der Fortuna. Aber die Geschichte erzählen wir euch in Ruhe ein anderes Mal.
Tja, und nun zurück zu uns. Kommen wir nun also zum nächsten Gegner, Eintracht Braunschweig. Das ist jetzt ein Hard Cut, weil wir wieder in der Zeit vor dem Spiel sind, obwohl jetzt gerade der Teil nach dem Spiel gelaufen ist.
Ich freue mich auf deine Prognose, wie wir auftreten werden, wenn wir dann...
Ja, das mache ich logischerweise nach den Noten und nicht nach diesem Segment. Ja, Eintracht Braunschweig kommt nächsten Sonntag zum Gast, zum Heimspiel. Und man kann sagen, die Saison läuft ziemlich durchwachsen bisher. Einen sehr schlechten Start. Schalke hat 1-5 auf Schalke verloren. Auf Schalke.
Ja, wer verliert denn auf Schalke? Ist ja lächerlich.
Ja, vor allem 1-5.
Ja.
Und 1-3 gegen Magdeburg dann zu Hause und dann 0-5 in Köln. Das war der Saisonstart von Braunschweig. Und übrigens, Braunschweig hat am Trainer festgehalten, ja. Da, obwohl natürlich da schon viele den Kopf gefordert hätten zu der Zeit. Aber er hat so ein bisschen die Kurve bekommen. Es gab Heimsiege gegen Fürth und vor allem gegen Hannover und den HSV, auch vor gar nicht so vielen Wochen. Zuletzt ein Punkt in Paderborn und zuvor auch mal einen in Darmstadt. Gestern 0-0 gegen Regensburg. Also man sieht schon, man tut sich schwer in Braunschweig.
Aber es werden zumindest vereinzelt Punkte gesammelt.
Ja, allerdings muss man schon ganz klar sagen, Vorletzter der Auswärtstabelle, eben mit einem unentschiedenen Paderborn und einem unentschiedenen Darmstadt.
Wie viel Zeit in der Heimtabelle sind wir?
Und eine Phase in Darmstadt, als es schlecht lief. Naja, wir haben aber schon ein Heimspiel gewonnen.
Ja, okay.
Hat Braunschweig auswärts noch nicht. Insgesamt Tabellen 15. Also sicherlich ein Abstiegskandidat. Und ich behaupte, wahrscheinlich auch in dieser Phase ein tendenzieller Pflichtsieg für uns und unsere Ansprüche. Trainer ist, ich habe es eben schon erwähnt, er durfte bleiben, Daniel Scherning, der letzte Saison übernommen hatte im Laufe der Saison und zu einem Zeitpunkt, als Braunschweig im Grunde schon abgeschlagener Tabellenvorletzter, glaube ich, war letztes Jahr. Und er hat sie wieder in die Spur gebracht. In der Rückrunde war Braunschweig durchaus stark und kompakt. Ich kann mich auch noch an das Spiel in Düsseldorf im März, April erinnern. Das war ganz schön zu schwer zu knappendes Abwehrbollwerk. Ja. Aber davon sind sie so ein bisschen weg. Letztes Jahr hat Scherning vor allem im 5-3-2 agiert. Daran sieht man schon wirklich sehr defensive Herangehensweise und vor allem auf Umschaltmomente vorne. Da ist natürlich vor allem Ryan Philipp zu nennen, ein sehr schneller Umschaltstürmer vorne, aber über den sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Das haben sie auch diese Saison am Anfang gemacht, aber ich habe ja eben schon über die Ergebnisse gesprochen und so wie das lief, hat man eben schon wieder, ähnlich wie bei Nürnberg, das System angepasst. Allerdings nicht ganz, aber vom 5-3-2 in so ein 3-4-3, was vielleicht aber auch ein bisschen einherging mit der Verpflichtung von Sebastian Polter, dass man also so einen klaren Mittelstürmer auf einmal hatte, was halt beim Zweistürmer-System, das mehr auf so schnelle Umschaltstürmer vorher ausgelegt war, noch nicht der Fall war. Weil grundsätzlich Ballbesitz ist jetzt nicht so das Braunschweiger-Ding, sondern sie wollen vor allem ja kompakt stehen und uns dann wehtun über einige Spieler. Welche das sein könnten, da gab es ein paar Zugänge, wie immer nenne ich nicht alle, sondern nur die wichtigsten. Sebastian Polter kam von Schalke kurz vor Transferschluss,
ja.
Klassischer Mittelstürmer, hat jetzt noch nicht groß geknipst und hat seine besten Jahre grundsätzlich hinter sich, aber ist natürlich ein Spieler, der immer mal wieder gefährlich sein kann, weil er es halt in der Vergangenheit einfach bewiesen hatte. Dann wurde Paul Jäckel von Union Berlin ausgeliehen für die Innenverteidigung. Da spielt er auch meistens. Sanusi Barkam von Raba Leipzig als rechter Verteidiger oder rechter Schienenspieler, wie man so schön sagt. Ebenfalls, genau wie Jäckel und Polter zuletzt, sich einen Stammplatz durchaus erkämpft. Ein interessanter Transfer war Sven Köhler. Der kam von Odense BK aus Dänemark.
Ja.
Davor, vor 2 Jahren, so mit der herausragende Spieler in der dritten Liga bei Osnabrück gewesen im zentralen Mittelfeld, hat jetzt aber so richtig dem Braunschweiger Spiel noch nicht so seinen Stempel aufdrücken können. Dann kam Leon Belbel vom 1. FC Magdeburg, den kennen wir noch, der hat nämlich letztes Jahr gegen uns Tor gemacht, so ein dieses krumme Ding von der Außenbahn, was so reingegangen
ist. In Magdeburg das Ding?
Was, ja. Der kam, interessant, ne, von Magdeburg nach Braunschweig gewechselt. Das hat der Karriereweg, aber also ist immerhin nicht weit, konnte wahrscheinlich da wohnen bleiben. Ja, linker Verteidiger oder linker Außenbahn. Dann kam Kevin Ehlers von Dynamo Dresden, auch Innenverteidiger. Der sah gleich am ersten Spieltag relativ schlecht aus beim Spiel auf Schalke und hat eigentlich auch zusammen mit Paul Jäckel es nicht so richtig geschafft, zumindest in den ersten Spielen die Defensive zu stabilisieren. Zuletzt ist es aber tatsächlich besser geworden. Und also da, wenn man sich auch die Gegentore anguckt, da gibt es doch einige Teams, die deutlich mehr Gegentore geschnürt haben. Also diese 5-0 Zeiten, die sind so ein bisschen vorbei. Da kam für den Sturm Levente Csabo, ein ungarischer Mittelstürmer von Fehervar, hat auch schon immerhin 3 Tore gemacht, neben eben Philipp. Also die Stürmer vorne sind nicht ganz zu unterschätzen. Sowohl Csabo, Philipp als auch Polter können einem wehtun, wenn man da nicht aufpasst. Marco Johansson kam fürs Tor, genau wie Lennart Grill. Johansson von HSV, wo er sich aber als Torwart nie durchsetzen konnte. Ich glaube, hat 1,5 Spiele mal gemacht. Und Lennart Grill von Union Berlin, der auch lange Zeit im Leverkusener nachwuchs. Grill war auch die Nummer 1, hat sich dann aber schwerer verletzt. Und jetzt hat sozusagen durch die Verletzung Johansson den Platz im Tor übernommen, ohne dass er da jetzt richtig positiv bisher aufgefallen wäre. Und der Grund dafür ist, dass es natürlich auch Abgänge gab und einer der Prominenteren war Ron Torben Hoffmann, der zu Schalke gegangen ist, um dort keinen Stammplatz zu bekommen. Das ist richtig in die Hose gegangen, der Wechsel, muss man einfach sagen. Anton Donkor ging ebenfalls zu Schalke als linker Verteidiger. Sebastian Griesbeck, der keine große Rolle mehr spielte im defensiven Mittelfeld, ging zu IK Start.
Ah ja.
In welchem Land, Andi? Na?
Start mit DE?
Nee, wie man den Start schreibt sozusagen.
Ich habe keine Ahnung, Saudi-Arabien.
Norwegen,
gut.
Anthony Udja
kennt man.
Ging nach Bulgarien zu Botev Plovdiv. Das hättest du gewusst.
Das hätte ich gewusst.
Ja,
das fragst mich wieder nicht.
Saulo Dekali, Schweizer Innenverteidiger, ging zu Grasshoppers, also zurück in die Heimat. Luke Ihorst im Sturm nach Unterhaching und Florian Krügers Laie nach Groningen führte nicht zu einer Verlängerung. Tja, welche Spieler sind so die relevanten Players to watch? Ich habe jetzt Ryan Philipp schon ein bisschen genannt. 9 Tore hat er schon diese Saison. Wirklich ein außerordentlich schneller Umschaltspieler und wahrscheinlich der gefährlichste Offensivmann, den sie haben. Also das ist der, auf den man besonders Acht geben muss. Aber eben, Csabo hat auch schon 3 Tore erzielt und ja, Polter ist da eben auch noch. Mittelfeld Sven Köhler, sicherlich ein wichtiger Spieler, auch wenn er noch nicht so richtig gezündet hat. Und daneben spielt vermutlich Fabio Kaufmann, einer der zweikampfstärkeren Braunschweiger auf der 6. Und ja, in der Defensive wichtigster Mann ist natürlich, also sie nennen ihn Eisen Ermin, aber wir haben ja beim Let's Tobi und ich haben ja beim Spiel in Braunschweig Eisen Ernie, verstanden. Und ich finde den Namen auch viel lustiger. Eisen Ernie, Bicacic, langjähriger Innenverteidiger bei Hoffenheim und früher eben auch zu den kurzen Bundesliga-Zeiten in Braunschweig. Und ja, er mit Ehlers und Jäckel bilden so die Dreierkette, die da hinten so steht. Ja, und im Tor hatte ich schon gesagt, Johansson hat die Position qua Verletzung übernommen. Ja, auffällig, sie haben mit die wenigsten Tore erzielt und die Hälfte davon von den 18 durch Philipp. Also den muss man ausschalten. Dann hat es also literally die halbe Miete.
Ausschalten, klingt sehr martialisch.
Sie haben die zweitschlechteste Passquote der Liga mit 78,4. Aha. Also man sieht darin, das ist keine Mannschaft, die übers Spielerische kommt. Und den viertwenigsten Ballbesitz im Schnitt mit 46%. Dafür sind sie relativ weit vorne beim Thema Laufdistanz, Sprints, intensive Läufe. Da sind sie so im ersten Drittel der Teams. Also das ist Arbeit- und Kampffußball, den Braunschweig bietet, aber mit den gefährlichen Umschaltmomenten über Philipp vor allem.
Vielleicht wäre es ja da so eine Variante. Wir haben es ja in Osnabrück mal so schön gespielt, dem Gegner den Ball überlassen, der ihn gar nicht haben möchte, um dann eiskalt zuzuschlagen. Das klingt fast so, als könnte das eine Option sein.
Ist eine veritable Herangehensweise. Die Frage ist immer, wie gut man so etwas zu Hause umsetzen kann.
Ja, das stimmt.
Gerade in Phasen, wo es vielleicht rumort, das wird man sehen. Und das sehen wir dann auch nächste Woche. Andi, ich darf dir an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Dankeschön, das nehme ich sehr herzlich gerne an.
Und ich sage, das war's für heute, liebe Leute.
Ich sage einfach nur Tschüss.